Witz und so.
Mit dem herzlichen schönen Abend aus dem Report vom FCK Lokalse McNeil, Leo Becker.
Guten Abend.
Bastian Schickwölfle.
Moin Moin.
Alex ist im Midsommar gefangen, vermutlich. Ja. Kommt aber wahrscheinlich auch wieder zurück. Wir haben einen neuen, ein Energiesparlabel, wie man das von Kühlschränken zum Beispiel kennt, ja. Jetzt dann auch für Smartphones und Tablets von der EU spendiert bekommen und das ist ganz lustig. Also sieht genauso aus, dieses Energy, wo das Y vom Energy ist so eine Art Blitzsymbol, ja, also hast du so ein Energe-Logo. Und das ist jetzt zum Beispiel für das wohlbekannte Apple-Produkt A3296, weil sie sich zu fein waren, da iPhone 16 Pro Max draufzuschreiben. Und das ist in der Energieklasse B eingeordnet. Außerdem sieht man dort ein Batteriesymbol mit einer Uhr und da steht 48 Stunden 0 Minuten.
Dann haben wir, das ist echt sehr gut ist, ja.
Dann haben wir ein iPhone 6, was gerade auf den Boden fällt. Mhm. Und das hat iPhone 6 auf den Bodenfall Klasse C. Mhm. Dann hat es sehr wichtig für Leo die Schraubenschlüsselklasse.
Die hab ich auch ungefähr. Die Schraubenschlüsselklasse C.
Genau, Nummer C. Ja. Dann haben wir voller Akku zu leerer Akkusymbol 1000 Stück. Mhm. Dann haben wir Staub und Wasser IP68. Jawohl. Und das ist also dieses neue Label. Und wir haben ja schon mal so über, dass das so ein Ding werden soll, dass auch so, wie lange, so ein Haltbarkeitsdatum für Fritzboxen, wie lange bekommen solche Sachen irgendwie Updates und das ist damit auch geregelt und wie lange gibt es Ersatzteile, das ist damit auch geregelt und es muss eben jetzt dieses Label angezeigt werden und dieses Energieklasse B muss jetzt auch auf den Produktseiten jeweils gelistet werden. Das heißt, wenn du jetzt im Shop bei Apple, suche ich gleich nochmal raus, auf ein iPhone kaufen möchtest, dann steht hier iPhone 16, kostet irgendwie so viel Geld und wie beim Kühlschrank, Energieklasse B ist dann ausgezeichnet. Ja. Soweit, so gut. Ich glaube, alles auch wieder gut gemeint. Im Detail kann man wahrscheinlich noch über das eine oder andere diskutieren, aber das ist grundsätzlich ja nicht verkehrt.
Ja, stimmt. Ist es auch nicht. Also ich meine, es ist sehr lustig natürlich, das Label, was du im Detail vorgestellt hast, hat viele, viele interessante Aspekte und natürlich sind diese, vor allem natürlich diese 48 Stunden Batterielaufzeit sind natürlich sehr interessant, weil nun ja, also ich vermute zum Beispiel, dass du aus deinem iPhone 16 Pro Max nicht annähernd 48 Stunden Laufzeit herausholen wirst. Aber ich meine, es ist ja eine Frage der Messung. Also noch nicht mal Apple selbst verspricht ja 48 Stunden fürs iPhone 16 Pro Max, sondern schon deutlich weniger. Mhm. Und die Praxis zeigt aber natürlich.
Irgendwer muss das ja festgelegt haben. Ich gucke mir gerade das vom Pixel 9 Pro an. Ja. Und da sind es 50 Stunden und 44 Minuten.
Also wenigstens ist mal eine Minutenzahl.
Ja, oddly okay. Specific. Beim Pixel 9 sind es 52 Stunden und 12 Minuten.
Also nur auf 0 Minuten kommt nur iPhone raus, weil die so exakt, die Geräte, dass sie nach genau zur Stundenzahl ausgehen, wenn das erreicht ist, dieses Level.
So, naja, und ich habe gewusst, also ist mir auch als erstes aufgefallen, 48 Stunden des iPhone 16 Pro Max. Das habe ich nun zufällig hier auch und ich kriege keine 48 Stunden raus. Man stellt sich natürlich die Frage, wie wird diese Zeit ermittelt? Ja. Und dann landet man hier auf der Delegierten Verordnung EU 2023/1669 der Kommission von 2023. Und da stehen Sachen drin und ich habe es nicht ganz durchgelesen, aber ich habe die Stelle gefunden, wo das dann drin steht. Da stehen also auch wieder, ich habe jetzt die deutsche Version rausgezogen, aber die englische Version ist ähnlich spannend zu lesen und lustig zu lesen. Und es geht um die Frontkamera-Baugruppe.
Frontkamera-Baugruppe.
Um die rückseitige Kamera-Baugruppe, bezeichnet jenes Teil, das aus einer oder mehreren Kameras besteht, die auf der Rückseite des Geräts ausgerichtet sind. Darunter soweit für das Produktmodell relevant Kamerakomponenten und zugehörige Sensoren, Blitzlichtkomponenten, optische Bauteile, mechanische Bauteile, Modulgehäuse, Halterungen, Klemmen, Abschirmungen, Zusatzmikrofone, elektrische Verbindungen, externer Audioanschluss. Bezeichnet einen Anschluss für Audiosignale und so weiter. Ist alles sehr genau definiert. Sehr genau definiert. Handelsübliches Werkzeug bezeichnet ein Werkzeug, das handelsüblich ist und so weiter.
Ja, aber ich meine, der Punkt ist halt, wir merken ja auch immer wieder, dass diese Sachen müssen sehr genau definiert werden, weil sonst kommt halt irgendein Anwalt in irgendeiner Firma und sagt, hey, dieses Komma ist an der falschen Stelle, es bedeutet etwas ganz anderes, als dort drin steht. Und, ja, das hilft halt nichts.
Und dann ist genau definiert, wie dieses Energy, diese Grafik auszusehen hat mit dem mit der QR-Code, der Handelsmarke, die Modellkennung des Lieferanten, also dieses A32 irgendwas ist sogar von der Kommission so vorgeschrieben. Also da muss nicht mal iPhone 16 Pro Max stehen. Ja. Und auch die ganzen Symbole und welcher Font es sein muss und der ganze Ding, dann ist unterschieden zwischen Smartphones und Slate-Tablets.
Ja, Slate-Tablets, da bin ich auch drüber gestolpert. Bei diesem Begriff, den habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Also Slate-Tablets, das haben wir zum letzten Mal irgendwie diskutiert, bevor das iPad, glaube ich, auf den Markt kommt. Da ging es irgendwie um Slate. Da gab's.
Stimmt, der hat richtig.
Ja, Microsoft hatte so ein Ding mit irgendwie Slate-Tablets. Ja, genau. Ach, das war wie so ein Blast from the Past. Als ich das gelesen habe in diesem Ding, so Slate-Tab, also yes, bin sofort voll an Bord gewesen mit der Verordnung.
Hast du auch ein Slate-Tablet?
Was hier mehr?
Ausschließlich Slate-Tablets.
Gut. So. Wie wird der Berechnung des Energieeffizienzindexes? Wie funktioniert das? Also, Smartphones und Slate-Tablets sind der Prüfung der Batterielaufzeit pro Zyklus zu unterziehen, wobei die Prüfeinstellungen vorzunehmen sind. Die Prüfung ist mit einer vollständig aufgeladenen Batterie zu beginnen. 1.1. Allgemeine Einstellung und Konfiguration der Geräte. Auf dem Gerät ist eine Anwendung zur Einbettung des Prüfszenarios und während der Prüfung verwendeten erforderlichen Inhalte zu installieren.
Cool.
Was denn für eine App? Was soll das denn sein?
Und kommt die irgendwie per Sideloading oder ist die irgendwo im App Store?
Ja, okay. Wie Testflight und die soll dann, die muss ja dann auch telefonieren und wie wird das dann, also viele Fragen, was ist das, benutzt die Metal, ist das eine Web-App? Also
ja, wirklich viele Fragen,
Okay, keine Antworten.
Nee.
Alle Anwendungen sind zu schließen.
Okay, wir wissen ja, wie es geht.
Ja. Okay, gut. Mhm. Für die Durchführung der Prüfung darf kein spezielles Nutzerkonto, Google oder Apple ID erforderlich sein. Also wie kriegst du die App da drauf?
Ja, richtig. Ja gut, ich meine, du kannst sagen, du loggst dich danach aus, aber man muss auch dazu sagen, ein Batterietest ohne angemeldeten Account ist eigentlich schon Quatsch, weil kein Mensch ohne anmeldeten Account dieses Gerät benutzt und das definitiv einen Unterschied macht. Ich meine, es ist klar, dass sie es vereinheitlichen wollen und dass da natürlich du eine möglichst einheitliche Basis für den Test schaffen möchtest, aber der geht in diesem Moment schon völlig an der Realität vorbei, natürlich.
Aber was du natürlich so hinbekommst, ist mit ganz großen Anführungszeichen eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Telefonen zu haben oder zwischen auch verschiedenen Plattformen zu haben. Weil so kannst du jetzt halt sagen, okay, unter denselben Bedingungen, ganz große Anführungszeichen, hat das eine jetzt 48, das andere 50 Stunden und du weißt ja im Zweifel nicht, wenn du da irgendwie Cloud Sync dahinter hast, wie oft macht der irgendwas?
Ja.
Und okay. Das ist natürlich trotzdem Quatsch, aber naja.
Selbst ein komplett leeres Telefon ist wahrscheinlich direkt nach dem Einrichtungsassistenten noch mit irgendwas beschäftigt. Aber egal, gut. Strom, während der Prüfung zu verwendende Webbrowser ist der native Browser. Okay. Mhm. Stromsparfunktionen sind vor Beginn der Prüfung zu deaktivieren. Welche? Da gibt es ja auch verschiedene Levels von. iOS 26 gibt es jetzt da dynamische irgendwas, die vielleicht einen anspringt, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon genau? Okay. Es darf kein Zubehörteil am Gerät angeschlossen sein. Bei Dual-SIM darf man nur eine Karte benutzen. Bei eSIM machst du eSIM aus. Und wenn du nur eSIM hast, dann nimmst du halt eSIM, wenn es sein muss. Helligkeit ist auf 200 Candela pro Quadratmeter einzustellen. Hierfür ist eine externe Ausrüstung zu verwenden, um die Einstellung zu gewährleisten. Also musst du 200 einstellen. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie hell 200 wirklich ist. Ist das eher mehr oder weniger?
Also 200 ist, glaube ich, auch das, was bei uns die Tests normalerweise als Helligkeit gewählt wird. Und das ist schon relativ dürftig. Also man kann in Innenräumen, wenn du jetzt also nicht irgendwie sonneneinbestrahlt bist, dann wirst du auf diesen 200 Nits oder 200 Candela pro Quadratmeter wirst du schon noch was sehen können. Also könntest mit so einem Gerät schon irgendwie arbeiten oder was lesen. Aber das ist schon an der unteren Grenze. Also vor allem, wenn du überlegst, wie hell natürlich auch die Displays inzwischen hochdrehen können, außen und bei Sonnenbestrahlung, ist das nicht viel.
Okay. Die automatische Helligkeit ist auszuschalten und die Auffrischrate ist auf den Standardwert einzustellen.
Ja, gut. Was auch immer der Standardwert ist, ja. Bei einem adaptiven Display, was...
Auffrischrate halt, ne?
Ja, ja.
Der Dunkelmodus muss deaktiviert sein.
Ja, okay, okay, ja, legitim, ja.
Alle Audio-Lautstärken sind auf 75 dBA in einer festgelegten Entfernung einzustellen, ist externe Ausrüstung. Hm. Audio-Lautstärke ist mit einem Schallpegelmesser in einer Entfernung von 20 cm von der Vorderseite des Geräts einzustellen. Der während des Videos zu verwendende Lautsprecher ist der in der Standardeinstellung des Geräts eingestellte Lautsprecher. Während des Anrufs muss man die Anwendung sicherstellen, dass der Bildschirm ausgeschaltet wird. Und es ist keine spezifische Simulation des Näherungssensors ist erforderlich. Der Satz ist schief, aber sie meinen, der Bildschirm soll aus sein, aber man soll nichts vor den Sensor halten, was ja nicht geht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also ja, das ist halt die Frage, ob dann würde ja der Bildschirm normalerweise anbleiben. Das heißt, die müssen in den Anruf, ja, wie auch immer diese App das dann macht, oder was das in dem Prozedere diesen Anruf tätigt. Der ist ja sehr genau vorgeschrieben. Das Nutzungsverhalten ist ja sehr lustig. Ja. Da kommen wir sicher noch zu.
Richtig. Der Netzsimulator, ein Netzsimulator kann verwendet werden, wenn er die erforderlichen Einstellungen unterstützt. Die Inhalte, Video, Webseiten, Dateien sind in den Simulator hochzuladen.
Ja.
Okay, gut. Das ist halt eine Linux-Büchse mit einem Webserver drauf. Okay, gut. So, jetzt die Prüfsequenz. Auf das wollte ich eigentlich raus.
Ja, ja, ja.
Wir wiederholen einen Zyklus von 100% Batterie bis 0% und zwar der Zyklus geht jetzt so. 4 Minuten telefonieren, 30 Minuten Inaktivität. 9 Minuten Websurfen, 30 Minuten Inaktivität. 4 Minuten Videostreaming, 1 Minute Computerspiel, 30 Minuten Inaktivität. Datenübertragung, HTTP rauf und runter, 8 Minuten, 30 Minuten Inaktivität, 4 Minuten Videowiedergabe. Fertig. Und das wiederholst du so oft.
Das ist einfach köstlich, weil ich meine, da hat sich, also ich meine, ich glaube nicht, dass man da Vorwürfe machen kann, dass sich da nicht jemand Gedanken gemacht hat. Mhm. Aber was war der Gedankenprozess, der zu diesem Nutzungsszenario geführt hat? Vor allem 4 Minuten telefonieren, dann irgendwie 8 Minuten surfen, 30 Minuten Inaktivität, 1 Minute Videospiel. Sofort 30 Minuten Inaktivität.
Ich wette ja, sie haben einfach eine größere Zahl Telefone gesampelt, so mit irgendeiner Art und Weise. Und das wird irgend so ein Durchschnitt sein.
Also ich habe nachgeschaut. Also es gibt so ein Working Document irgendwie, wo drin steht, dass das ein durchschnittlicher täglicher Nutzungsprofil von Usern entspricht. Wo sie das jetzt herhaben, steht da nicht. Hm. Aber das darauf soll das basieren. Und deswegen ist auch das Nutzungsprofil für Slate-Tablets ein bisschen anders. Weil Slate-Tablets natürlich anders verwendet werden als ein Smartphone.
2 Minuten Videospiel.
Also für Slate-Tablets ist der Zyklus 5 Minuten Gaming, 66 Minuten Inaktivität.
Checks out, ja.
11 Minuten Websurfen, 66 Minuten Inaktivität, 6 Minuten Videostreaming, 66 Minuten Inaktivität.
Das ist einfach sehr
2 Minuten HTTP, 66 Minuten Inaktivität, 6 Minuten Videowiedergabe, 66 Minuten Inaktivität.
Ist schon lustig. Also es hilft nichts. Ich bin erheitert davon. Ich kann es nicht ändern. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich erheitert. Als ich es erneut gelesen habe, war ich wieder erheitert. Und jetzt bin ich wieder erheitert davon.
Und dann hast du am Schluss den Energieeffizienzindex in 1 pro Watt. Und der wird dann ermittelt durch die Nennspannung der Batterie und die Nennkapazität multipliziert und darüber die Laufzeit der Prüfung. Mal 1000. Also, und dann hast du da die Tabelle, wo das dann, okay, gut. Jetzt kommt das iPhone bei B raus. Apple könnte auch zum Beispiel, wenn man nicht genau weiß, wie diese App aussieht, könnte auch einfach dunklere Wallpaper shippen und das würde dann helfen bei dieser Bewertung, weil das Einzige, was dieses Ding eigentlich bewertet, ist die Effizienz des Displays. Und diese Nutzungs, also das ist jetzt, glaube ich, halbe Stunde Nutzung beim Smartphone und 2 Stunden nix. Und das Einzige, was dieses Ding eigentlich misst, der Großteil dieser Energienutzung ist das Display und sonst nichts. Ja? Das ist auch wahrscheinlich in der echten Nutzung so ein bisschen schon auch der Fall, dass viel von dem Strom für das Display verheizt wird. Aber es ist halt auch so weit weg von meiner und deiner Nutzung wahrscheinlich, dass ich halt keine 48 und auch keine 24 Stunden da raushole.
Ja.
Sondern eher so 10. 10 Stunden Display an. Ja?
Ja, ja, ja.
Also das heißt ja, dass meine Nutzung mit 10 Stunden Display an, die ist ja, also ich habe das wahrscheinlich immer heller als 200, würde ich mal vermuten. Auch ja, Indoor.
Vermutlich.
Und also wenn halt die Peak Brightness sind was, 1500 von dem Ding oder so, aber halt normale Indoor Peak Brightness wird ja halt bei 1000 sein, ja?
Ja, wahrscheinlich. 800 bis 1000 wahrscheinlich inzwischen schon, je nachdem.
Aber trotzdem ist halt der tatsächliche Nutzungswert halt ganz, ganz weit weg. Und auch der Apple-Wert, den Apple selbst angibt, ist, glaube ich, für das Telefon 24 Stunden Videowiedergabe. Und das ist ja auch ein großer, was für eine Helligkeit nimmt Apple bei dem Test, weiß man
das? Es kann sein, dass sie auch 200 nehmen. Aber ich weiß es jetzt nicht 100%, aber ich könnte es mir vorstellen, dass die auch in der Region sind. Diese 200 sind irgendwie relativ gängig, glaube ich, für Batterielaufzeittests, weil das halt so ein okayer, weil in dem Moment, in dem du halt wirklich die Helligkeit hochschraubst, also erstmal kannst du die, glaube ich, manuell an einem gewissen Punkt nicht mehr hochschrauben, weil du musst so halt sozusagen das Telefon mit Sonnenlicht bestrahlen, damit es ja über eine gewisse Stufe geht. Und ansonsten ist es so, dass es auch, also ich glaube auch, dass das dadurch, also vielleicht ist es auch, vielleicht, weil wir gerade über diese 800 bis 1000 Nits gesprochen haben, vielleicht ist es schon so, dass du, wenn du in der Wohnung bist, im Schatten oder im Schatten auch draußen, draußen ist wahrscheinlich dort ganz anders, aber wenn du in der Wohnung bist und in der normalen Alltagssituation, kann es auch gut sein, dass das deutlich unter diesen 800 ist, also dass es eher sozusagen sogar unter 500 ist und vielleicht gar nicht so weit von diesen 200 dann entfernt ist, weil das Display, das regelt sich ja relativ flexibel auch hoch und runter und sieht man ja auch, wenn du aus dem Innenraum nach draußen trittst, was das halt für einen Unterschied macht und das iPhone robbt ja dann praktisch fast immer auf Maximum erstmal hoch, gerade wenn du jetzt bei starker Sonneneinstrahlung halt draußen bist, ist halt Maximum. Und dann kennen wir natürlich, dass das iPhone, wenn es warm wird, auch wieder sich etwas dunkler schaltet, gerne.
Ich habe gerade diese neue Kamera-App von Adobe ausprobiert, die so ein bisschen mit extra AI rumtut. Und egal, was ich mit der mache, sobald ich irgendwas mit der Kamera mache, sagt die, your iPhone is overheating.
AI halt.
Aber das war gar nicht, also fühlbar war das nicht heiß oder so. Aber es ist beim Laden gesteckt, aber auch nicht schnell laden. Also ich suche gerade nach der Apple-Testmethodologie, aber ich finde nichts. Aber
ja, irgendwo ist sie versteckt.
Google ist irgendwo halt Schrott geworden, so jetzt.
Ja.
Ja, nee, ich sehe es gerade nicht, aber egal. Jetzt die anderen Sachen, dass du halt, da sind sie ja auch dabei, dass du Ersatzteile bekommst und dass du das den Batteriewechsel machen kannst und diese Dinge, also alte Diskussionen, die wir auch schon hatten mit dem Repair-Programm, dass das halt natürlich macht wahrscheinlich niemand, so unterm Strich. Weil das halt mit diesem, muss das Köfferchen zuschicken lassen und dann selber dieses Gerät benutzen, an die Batterie raushebeln und so weiter. Das ist jetzt bei den iPhone 16 ja auch besser geworden, was ja zum Beispiel ein sehr schickes Ding ist, dass du den Klebstoff unter der Batterie mit einem 9-Volt-Block lösen kannst. Da ist ein Klebstoff drin, den du mit Strom deaktivieren, was sehr cool ist.
Ja, das ist schon ziemlich cool.
Ja, und du musst nicht mehr da an dem Ding zupfen und solche Sachen. Aber jetzt, ich suche immer noch nach diesem Ding, aber ich finde es nicht. Egal. Sonst noch was in der neuen Regulierung, diesem Beipackzettel dabei, was dir aufgefallen ist?
Nee, ich fand es halt ganz interessant, dass Apple dieses Update-Versprechen halt nicht wirklich gibt. Also sie machen es halt und sie werden es halt erfüllen und auch wahrscheinlich natürlich weiterhin sich daran halten sowieso. Und jetzt sind sie es praktisch auch dadurch verpflichtet. Und wir wissen ja, dass Apple auch lange Sicherheitspatches halt liefert. Aber ich finde es halt doch interessant, dass sie absolut sich nicht nicht festlegen wollen auf einen bestimmten Support-Zeitraum, was jetzt Software-Updates angeht. Oder zumindest jetzt für die EU spezifisch oder auch außerhalb der EU. Es gibt halt in Großbritannien diese, dort verpflichten sie sich praktisch zu 5 Jahren nach dem Verkaufsstart mit Sicherheitspatches. Was sie sowieso, glaube ich, locker erfüllen. Also das ist halt sowieso kein Ding. Aber ich meine, jetzt wir haben ja gesehen, dass im Android-Segment ja wirklich die Hersteller natürlich angefangen haben, einfach irgendwelche Update-Versprechen zu geben. Ob die dann am Schluss gehalten werden, ist vielleicht dann noch eine andere Sache. Aber da hat dann irgendjemand jetzt gemerkt, okay, es wäre vielleicht ganz schlau, wenn wir einfach mal irgendwelche tollen Versprechen geben und einfach mal sagen, okay, 7 Jahre, um halt irgendeine große Zahl dann in den Raum zu werfen. Und 7 Jahre ist ja nun, wenn das gehalten wird, schon echt ein sehr langes Versprechen. Also zumindest jetzt, ich meine, für Smartphone kannst du eigentlich 7 Jahre lang inzwischen natürlich auch einfach ernsthaft im Einsatz behalten, muss man dazu sagen. Und dann ist natürlich eigentlich auch schön, wenn du wirklich 7 Jahre lang Updates bekommst. Ich meine, ja, am Schluss oder zumindest eben natürlich Sicherheitspatches bekommst für 7 Jahre. Und das ist bei iPhone, da ist bei iPhones, glaube ich, auch schon so die Grenze langsam erreicht. Es gibt natürlich manchmal so diese Fälle, dass sie schon bestimmte gravierende Lücken, die vielleicht auch tatsächlich für Angriffe ausgenutzt werden, dass sie die auch auf sehr alten Geräten schließen. Also wir hatten jetzt im März oder wann das war, halt dieses eine Update auch noch für iOS 15, was dann halt bis zum iPhone 6S oder so zurückging. Also für ein Gerät, was halt jetzt echt alt ist, 10 Jahre alt oder wie alt es auch immer ist inzwischen. Aber das sind natürlich auch, also die sind halt dann auch spärlicher. Das passiert schon mal, dass iOS 15 dann auf dem iPhone 6S noch ein Update erhält, aber das nicht jeder Patch-Zyklus, den Apple ansonsten halt patcht, wird jetzt irgendwie auch noch aufs iPhone 6S irgendwie zurückportiert, sondern das sind dann so irgendwelche groben und fiesen Sachen, die sie dann da noch dicht machen. Was ja gut ist, aber das ist halt, insofern kannst du sagen, auf einer gewissen Weise deckt Apple definitiv, also 5 Jahre nach dem Verkaufsende decken sie, glaube ich, fast immer sowieso ab. Also ich wüsste jetzt zumindest keinen Fall, wo sie das nicht getan haben. Es gibt ja immer so einzelne iPhone-Modelle gerade, die sie auch länger im Verkauf hatten natürlich. Und dann wird es manchmal so ein bisschen eng hinten raus. Das war, glaube ich, beim iPhone 6S auch der Fall, was ja dann nochmal irgendwie wiederkam später, weil sie das nochmal in so einer praktisch Billigproduktion gefahren haben und am unteren Ende preislich einsortiert hatten in einigen Märkten. Also da gibt so einzelne Modelle, iPhone-Modelle aus der ganzen Geschichte der iPhones, die ungewöhnlich lange im Verkauf gewesen sind. Und da ist natürlich irgendwann der Punkt erreicht, dass die auch keins von den klassischen iOS-Updates dann mehr mitnehmen, weil die dann irgendwo an irgendeine Komponente wird dann wahrscheinlich auch einfach an einem gewissen Punkt zu alt sein. Aber ja, also ich meine, sie müssen es erfüllen sowieso. Und sie haben sich eigentlich damit immer ausgezeichnet, dass sie halt so lange auch Updates geliefert haben. Und das war ja immer so ein krasser Unterschied mit der Android-Welt, die halt da so lange durch die verschiedenen Parteien, die da natürlich involviert waren, war das natürlich eine ganz andere Basissituation. Und da ist eigentlich erfreulich, dass da jetzt auch so ein bisschen man das Gefühl hat, dass zumindest bei einigen von den großen Herstellern da ja natürlich auch ein Umdenken schon längst eingesetzt hat. Und wenn das jetzt auch hier in der EU zumindest mal Verordnung ist, in Großbritannien praktisch auch vorgeschrieben ist, zumindest in einem etwas begrenzteren Rahmen, dann ist am Schluss schon viel gewonnen.
Also ich habe jetzt gerade nochmal die aktuellen beim iPhone 16 und so weiter durchgeschaut. Da steht keine Helligkeit bei den iPhones, was Apple zum Testen benutzt. Sie haben so ein paar andere Sachen, was sie machen, so irgendwie hier Join Wi-Fi und Zeug ist irgendwie ausgeschaltet und automatische Helligkeit ist auch ausgeschaltet, aber sie sagen nicht, auf was sie es einstellen. Und dann kommen sie für 27 Stunden zum Beispiel Videowiedergabe dort raus beim iPhone 16. 22 Stunden auf dem iPhone 16 und ich glaube beim Pro waren es dann 24. Und 27 beim iPhone 16 Plus, das war es nämlich genau. Und beim Mac sagen sie, dass die Bildschirmhelligkeit bei den Batterietests 8 Stufen unter dem Maximum liegt. Also du machst ihn auf Maximum hell und dann sagst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist bei mir zum Beispiel die Mitte von der Skala.
Ja, das könnten aber um die 200 sein. Naja. Vielleicht so ganz, ganz grob mal irgendwie kalkuliert, weil die Mac, ja, gut, kommt halt auf den Mac an, ne? Und die sind ja inzwischen natürlich auch schon, ja. Ja, weißt du, ich weiß es nicht. Also das ist komisch, dass Apple das nicht irgendwo ausbuchstabiert. Vielleicht in irgendeinem ganz versteckten Dokument müssten sie es eigentlich irgendwo schon.
Es gibt ein ganz komisches Dokument, wo alle Testzeitpunkte von allen iPhones stehen, zurück bis zum 6er.
Ja.
So diese Batterielaufzeit wurde ermittelt bei einem Prototypen von einem iPhone 6 im Juni 2001 oder so. Ja. Mhm. Und dann, okay, egal. So, genau. Ansonsten, was bei Apple los ist, die Woche Diskussionen, ob sie irgendwie Perplexity kaufen möchten. Angeblich interne Diskussionen. Basti, möchtest du Perplexity kaufen?
Ach du, ich, danke.
Nee, lass stecken. Gell?
Ich habe ein bisschen weniger Barreserven als Apple. Übrig habe ich gerade nochmal geprüft. Und deswegen mache ich das vielleicht nicht. Aber aus Apples Sicht würde ich das machen vielleicht.
Sollte man das machen, weil ich hatte mal diesen gratis von der Telekom Perplexity Account oder sowas und ich habe den dann effektiv so ungefähr nie benutzt, weil es mir wenig gegeben hat. Aber was könnte denn Perplexity dem Apple geben?
Eine AI, die vernünftig funktioniert und die man tatsächlich auch benutzen möchte. Ich habe die tatsächlich viel benutzt, als ich auch diesen Telekom Account hatte, weil das sehr gut war in Research machen, also so richtigen Research machen, so auch suchen im Netz und ich meine, das können die anderen Modelle jetzt inzwischen auch. Da war Perplexity sehr weit vorne damit und insgesamt war das echt sehr, sehr in Ordnung und da konnte man sehr benutzen. Ich weiß jetzt, Stand heute nicht mehr, weil ich keinen Account mehr habe, weil ich meine, wie viele Accounts kann man brauchen? Weil ich habe diesen Gemini Pro Account oder ich habe einen ChatGPT Plus Account. Das heißt, ich brauche jetzt nicht noch einen Perplexity bezahlen. Aber die standen eigentlich den anderen ja nichts nach. Und die werden sich ja auch nicht jetzt plötzlich nachgelassen haben in den letzten Wochen und Monaten. Und von daher könnte das aus Apples Sicht schon Sinn machen, weil sie die ganze Basis nicht nochmal neu erfinden müssen. Und offensichtlich ist das ja schwer.
Vielleicht sind es auch nur die Mitarbeiter, hinter denen sie irgendwie her wären, aber es wäre ja trotzdem noch, wenn sie sich Perplexity einkaufen oder irgendeine andere Bude, ist es ja trotzdem deswegen noch nicht in Siri reingeschraubt.
Ja. Ja, das ist wohl wahr. Und es ist ja auch nicht so, als hätte sich jetzt Perplexity, Alex ist ja, da fehlt Alex jetzt natürlich, weil Alex ist, glaube ich, der von uns Perplexity tatsächlich am meisten verwendet hat oder im Einsatz hat. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie gut die inzwischen mit ihrem Audiomodus vorangekommen sind. Den habe ich nämlich auch schon jetzt länger nicht mehr ausprobiert. Der war am Anfang, in meiner Erinnerung war der relativ holprig, aber es kann sein, dass die da auch relativ große Schritte sogar gemacht haben. Ich meine, Perplexity ist, also was halt Suche angeht, haben die, glaube ich, schon ziemlich viel richtig gemacht. Und ich meine, sie haben halt, glaube ich, auch vor allem einfach relativ früh erkannt, wo diese Reise dahin geht und was für ein mächtiges Tool das schon auch für eine Websuche sein kann, trotz all dem Käse, den man vielleicht dann mit dabei herausbekommt. Aber da auf der anderen Seite, ich meine, die basteln schon auch an ihrem eigenen Modell, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so sonderlich glorreich unterm Schluss ist. Also das Schöne ist ja, dass du gerade bei Perplexity die Flexibilität hast, eben die anderen großen Modelle auch zu benutzen und dann halt praktisch mit deren Suchtechnik zu verknüpfen und dir aber das andere Modell runterzuschrauben und zu sagen, okay, dann fasst du mir halt die Ergebnisse zusammen und das und analysier mir das, was da jetzt zusammengetragen wurde. Der Audio-Modus, da weiß ich nicht. Ich meine, sie hatten natürlich diese lustige Demo, wie sie sich in iOS integriert haben, mit den vorhandenen Schnittstellen und solche ganz netten Sachen. Also man merkt, dass sie ja durchaus, also die wissen schon, was sie tun, offensichtlich, abgesehen davon, dass halt der Chef von der Bude zweifelhafter Natur ist und Aussagen tätigt, wo du dich halt auf der Stelle irgendwie aus dem Fenster werfen willst, wenn du die hörst. Aber klar, also ich meine, der Punkt ist halt, an einer gewissen Stelle bleiben ihnen halt nicht mehr viele Optionen, wenn sie eine, sagen wir mal, etablierte, größeren Player im Markt kaufen wollen würden. Was ich immer noch komisch finde, weil das halt absolut nicht das ist, was Apple normalerweise macht. Also wäre super ungewöhnlich, dieser Schritt, aber ich meine, sie sind, glaube ich, auch in einer massiv ungewöhnlichen Position. auf der anderen Seite hast du natürlich recht, also durch der Kauf von Perplexity erstmal selbst löst eigentlich nicht so viel auf der Stelle, weil ja, du müsstest halt trotzdem, also Siri müsste ja trotzdem praktisch von Grund auf neu gebastelt werden, und wenn du dann irgendeine Art von Perplexity-Technik dahinter setzt, weiß ich, wird wahrscheinlich schon was gewonnen sein, weil sie natürlich schneller vielleicht eine Basis hätten oder schneller da vorankommen würden, aber das hieß ja auch dann Siri natürlich zu einer Art Chatbot zu machen, die dann am Schluss, der dann für dich am Schluss halt eine Websuche durchführt und die Ergebnisse zusammenfasst und irgendwas analysiert und schaut, was du, ja, um zu versuchen, halt deine Frage zu beantworten. Das ist ja eine Reise, die sie bis jetzt noch nicht wirklich beschritten haben.
Der Chat weist darauf hin, dass dass du dort mit Audio auf iOS in Perplexity jetzt schon Kalender und Reminder und so ein Kram anlegen kannst. So ein bisschen, was haben sie da in die Richtung? Ich habe jetzt gerade mal im Web per Audio gefragt hier, was macht ein Apple für eine Standard-Brightness für Battery-Tests? Und dann sagt er, sie veröffentlichen das nicht. Genau das Problem, okay. Der findet auch keine Information dazu, sagt aber, dass Tom's Guide, früher Tom's Hardware, nimmt 150 Nits und die anderen Berichte, die ich eben gesehen habe, die waren bei 200 Nits, was sie testen. Und Consumer Reports macht 1000.
Ja, ist vielleicht auch legitim, weil du kannst eigentlich sagen, vielleicht liegen dann die 1000 doch näher an der tatsächlichen Alltagsnutzung als die 200. Oder 150 zum Beispiel erscheint mir dann doch schon eher etwas dämmerig an einem gewissen Punkt. Mhm.
Ja. Nee, ich habe heute eine Anzeige gesehen von Apple, irgendwo eine Online-Werbung. Da war jetzt der Textstand drin zu Apple Intelligence. Siri versteht dich besser als je zuvor und hilft dir wie nie zuvor. Apple Intelligence jetzt auf dem iPhone 16. Ja. Habe ich was verpasst?
Ja, ich glaube schon. Also nicht nur du.
Aber sie werben dann doch weiter damit. Na gut. Wenn sie so eine Bude übernehmen würden, wir würden ja auch lange nichts sehen. Sie haben sich jetzt auch nicht bei der WC festgelegt, wann sie jetzt irgendwas davon shippen würden. Sie haben sich ja mit Mühe und Not auf 2026 festnageln lassen, aber das Jahr ist ja dann auch noch lang. Das kann ja auch wirklich noch bis zum Weihnachten gehen.
Ja, klar. Also das ist sicher richtig. Ich fände es irre, wenn sie jetzt Perplexity kaufen. Also ich weiß auch nicht wirklich, ob sie damit so viel gewinnen würden, außer vielleicht natürlich auch nach außen zu kommunizieren. Wir haben jetzt das Problem gelöst durch die Magie von viel Geld irgendwo hinzuwerfen. Und da halt eine komplett andere Bude zu integrieren mit einem eigenen Art, ihr Zeug zu machen und mit in vielerlei Hinsicht einen ganz anderen Ansatz. Also ich weiß nicht, ob dieser Chef von Perplexity irgendwie lange sinnvoll bei Apple vorhanden wäre, weil ich meine, dessen Ansätze waren so konträr zu vielen Sachen, die Apple sonst fährt, dass ich nicht so recht weiß, wie das funktionieren sollte. Und die Frage ist natürlich auch, ob Perplexity da jetzt überhaupt Bock drauf hat, weil ich meine, die sind ja auch in einem Hype-Feld im Moment drin, wo du plötzlich halt mal hier 500 Millionen einsammelst, hier mal 500 Millionen einsammelst, und vielleicht willst du dich an dem Punkt auch noch gar nicht sagen, ach, warum sollen wir uns jetzt übernehmen lassen, wenn wir vielleicht übermorgen uns nochmal ein paar Milliarden mehr einsammeln können und die Bewertung halt immer weiter hochgeht. Und und sie haben ja jetzt im Hintergrund steht ja noch, dass da Samsung irgendwie auch einen Riesendeal mit Perplexity im Moment so sich zurechtschneidern möchte. Also da sind viele Sachen in Bewegung, die das, glaube ich, relativ knifflig machen. Auf der anderen Seite kann es natürlich gut sein, dass Apple zumindest was die Suche angeht, also praktisch in Anführungszeichen Ersatz für Google, da ist ja schon, als Eddie Q da im Zeugenstand war und lauter crazy Sachen erzählt hat, da war ja eine von seinen Sachen auch, ja, dass sie halt irgendwie KI-Geschichten wie Perplexity halt natürlich vielleicht auch einfach in Safari als Suchmaschine, als Suchanbieter integrieren könnten oder werden sogar. Ich weiß gar nicht mehr, wie konkret er das formuliert hat, aber das fühlte sich schon so an wie, also ich meine, gab es halt definitiv Gespräche und das machen wir halt früher oder später.
Und wir haben ja das, ich weiß nicht, ob wir es hier besprochen haben, aber bei dieser WWDC jetzt hat natürlich jede Erwähnung von einer Alternative zu OpenAI gefehlt. Ne? Also die Idee, dass man jetzt irgendwie Gemini auf den Knopf legen könnte oder dass man Siri fragen könnte, ey, frag mal Gemini nach irgendwas, das hat ja komplett gefehlt diesmal. Ja, also, und das ist ja in den Android-Kisten ist das ja nett irgendwie drin. Das ist ja, 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 ist ja nicht schlecht, wenn du auch gesagt hast, dass die klassische Google-Assistent halt so ein bisschen zurückgestutzt werden musste, damit das funktioniert.
Ja, ich meine, das wird auch wieder besser werden oder wird schon auch wieder besser, aber ja, das geht ja halt einfach. Und das sehen wir natürlich bei Apple nichts davon.
Okay. Ich würde jetzt, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass das erstmal nichts wird, weil selbst wenn du jetzt die ganzen Teams umsortiert hast und einen Rockwell zu Siri gesteckt hast und jetzt noch eine neue Firma mit Perplexity reinschmeißen würdest, das wird ja deswegen nicht schneller fertig. Das dauert ja alles dann nur noch länger. Ja, also ich glaube, die sind jetzt insgesamt an einem relativ schlechten Punkt und haben sich jetzt halt einmal auf die Nase gelegt, auch wenn sie es überhaupt nicht zugegeben haben jetzt bei den ganzen, haben sich ja keinen Millimeter in die Richtung schubsen lassen, dass sie irgendwann einen Zug verpasst haben. Wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich ist es am Schluss für tatsächliche End-User auch irgendwie egal, aber es ist halt so ein ja, von der Optik her schlecht, wenn sie so als Nachzügler dastehen.
Ja, und ich glaube, das passt Apple auch nicht, dass sie so dastehen. Also ich glaube, sie würden gerne nicht als Nachzügler gesehen. Und das macht es natürlich sehr kompliziert. Deshalb ist das auch so ein faszinierendes Schauspiel, was wir da jetzt gerade beobachtet haben, gerade natürlich in den letzten ein, zwei Wochen nach der, also beide auf der WWDC und dann im Nachgang. Das ist ja schon, da ist schon viel Jongliererei dabei. Und die Frage ist ja am Schluss ist die letztliche Frage ist ja immer noch halt, zieht jemand anders Apple mit irgendeiner Form von KI den Boden unter den Füßen weg? Und das bedeutet vor allem erstmal, entweder irgendeine Art von andere Gerätekategorie aus dem Ärmel zu schütteln oder irgendeine andere Art von Integration von, also ein Betriebssystem neu, eine Bedienoberfläche neu zu denken, mit die halt über KI ganz anders funktioniert als vorher. Und so weit sind wir halt bis jetzt einfach nicht. Und auch niemand anders ist so weit.
Ich habe heute diesen Talk hier angeschaut vom Kapati, vorher Tesla, jetzt bei OpenAI Gründer dabei. Und der hat so einen Talk, Software in the Era of AI. Und ich glaube, die Grundthese von dem Talk ist falsch, weil die ist so, Schritt 1, Software war, du schreibst ein Python-Skript. Schritt 2 ist, also Software 1.0 ist ein Python-Skript oder halt so klassische Programmiersprache. Software 2.0 sind Gewichte in LLMs. Und Software 3.0 sind LLMs, die Software schreiben. So, ich glaube, das habe ich nicht, also das war Quatsch. Basti, kannst du folgen?
Nein, überhaupt nicht.
Gut, okay.
Ich war bei den Gewichten schon raus.
Also halt die Weights von den Modellen, die dann halt dort arbeiten. Und das war ein bisschen wirr, aber ich glaube, der Punkt, den er eigentlich macht die zweite Hälfte von dem Talk ist ganz gut, die kann man sich ganz gut anschauen, dass du halt als Mensch, das ist eigentlich auch das, was ich schon die ganze Zeit sage, seit 2 Jahren, du musst als Mensch diesem LLM den richtigen Kontext drunter füttern. Und wenn du dem, das läuft manchmal so unter Prompt Engineering, ja, dass du den das LLM bequatscht, dass er dir das ausgibt, was du eigentlich wolltest. Aber eigentlich ist es so, dass du dem Ding halt den richtigen Kontext drunter füttern musst. Ja, also wenn du dem alle Inputs gibst, aus denen er überhaupt erst in der Lage sein könnte, den richtigen Output zu generieren, dann bist du schon 10 Schritte weiter. Und dann meint er halt so, dass er hat das Vibe Coding diesen Begriff geprägt. Und da ist halt die Kunst quasi, dass du dem Modell die Möglichkeit gibst, einen sinnvollen Code zu schreiben, weil du als Programmierer davor sitzt und ja weißt, was du eigentlich wolltest, so ungefähr. Aber das Ding kann ja nicht wissen, was du gemeint hast, wenn du es nicht aufgeschrieben hast. So.
Das ist extrem lustig. Wir witzeln hier gerne immer über Manager-Leute und ich bin ja so eine Manager-Person. Und das ist literally mein Job, mit dem Unterschied, dass ich keine LLMs da sitzen habe, sondern Menschen. Und dass ich weiß, was wir wollen, wohin wir wollen und ich den Leuten das erklären muss und denen den Kontext geben muss. So, was wollen wir bauen, warum wollen wir das bauen und die entscheiden dann wie, weil da habe ich keine Ahnung von. Und ich finde es extrem witzig, dass wir jetzt plötzlich Leute haben, die wissen, wie man programmiert und plötzlich verstehen muss, ach so, man muss ja erklären, jemanden erklären, was man zu bauen hat und ich sage, ja, no shit.
Ich hatte auch den Begriff gelesen vom ewigen Praktikanten. Das LLM ist ein ewiger Praktikant, weil es von alleine nie was dazu lernt. Wenn du jetzt irgendwie V.O. benutzt, ist am nächsten Tag immer noch so dumm wie gestern. Ja? Das lernt nichts dazu. Du musst ihm jeden Tag immer wieder den gleichen Kontext dazugeben. Was ist dein Projekt? Was ist dein Ziel? Und deswegen auch diese Geschichten, dass du wie beim Claude oder bei diesem Manus oder wie das hieß, dass er so ein Markdown-File hast, wo halt drin steht, was sind die Arbeitsschritte, weil sonst vergisst ihr das. Beim nächsten Request weißt ihr nicht mehr, worüber ihr gestern geredet habt. Es ist jeden Tag ein neuer Mitarbeiter.
Horror.
Und wir müssen den LLMs auf jeden Fall irgendwie entgegenkommen. Und das wäre eben auch der Kontext, den Apple quasi, was der ihren Semantic Index, was Daten auf deinem Telefon leben, was das jedes Mal mit in den Request mit reinstecken müsste, das würde helfen, damit das dein persönlicher Assistent werden würde. Wenn Siri auf deinem Gerät immer sich zuerst mal aus der Datenbank, die auf deinem Gerät lebt, den richtigen Kontext rausziehen kann, und der ist ja auch für dich persönlich schon relativ groß. Muss halt alle deine Kontakte irgendwie durchgrasen können, so wer ist deine Frau, ja? Da muss der rausfinden, die hat diese Telefonnummer und die hat folgende Termine sind vielleicht im gemeinsamen Kalender eingetragen. Das sind alles schon Kontextinformationen, die das Ding haben muss, und dann kannst du, also wenn du gefragt hast, keine Ahnung, wann muss ich meine Frau irgendwie zum Friseur fahren oder sowas?
Ja.
Weiß nicht, vielleicht wenn die Frisur sehr groß ist und sie selber nicht mehr ins Auto reinpasst,
ja,
oder
normal.
So.
Normal, ja, so ein Pickup hinten draufgelegt.
Dann müsst ihr halt raussuchen, okay, wer ist die Frau? Das ist auch immer noch die gleiche wie gestern. Und das hätte vielleicht der neue Praktikant vergessen, wer die Frau, ja, weil das könnte sich ja auch ändern. Und dann müsstest das Ding halt raussuchen, okay, das ist der gemeinsame Kalender und das ist der Termin von der Frau. Und du, Basti geht aber zum Barbier und ja, also es ist halt kompliziert.
Ja.
Und wenn du dir dann zum falschen Friseur fährst, ist das schlecht. Ist das ein schlechtes Beispiel?
Ja, aber es ist auch kein schlechteres Beispiel als dieses verdammte, ich muss meine Mutter am Flughafen abholen Beispiel, was einfach Apple aufgefahren hat und was, glaube ich, wir auch in anderen, ich meine, die ganze Alexa ruf 27 Ubers für die Freundin, die am Flughafen ist, Quatschkiste. Also diese Beispiele von Leuten, die irgendwie am Flughafen rumhängen oder zum Friseur gefahren werden müssen, es sind halt immer abstruse Konstruktionen, die am Schluss rauskommen, und ich weiß immer noch nicht so recht, also der Ansatz mit diesem persönlichen Kontext, der erscheint auf dem Papier natürlich nach dem richtigen, scheint der richtige Ansatz zu sein, oder der, sagen wir mal, der spannendste Ansatz, weil in dem Moment, in dem du halt für dich persönlich relevante Ergebnisse und zugeschneiderte Aktionen aus dieser Technik rausholen kannst, wären wir vielleicht zumindest irgendeine Art von Schritt weiter, aber auch nur vielleicht, weil erstens muss das natürlich zuverlässig funktionieren. Und zweitens ist ja auch die Frage, wie groß sollte denn dieses Kontextfenster eigentlich letztlich wirklich sein? Ist es wirklich sinnvoll, dass jetzt bei uns in unserem Beispiel Siri alle meine E-Mails bis zurück ins Jahr 2001, 1993 durchsuchen kann? Ist es sinnvoll, dass dieses LLM dieses Kontextfenster theoretisch hätte? Also was nicht wirklich realistisch ist, aber vielleicht, wenn wir an diesem Punkt wären, dass diese Kontextfenster größer und größer und größer werden. Aber ist das sinnvoll, dass die so groß sind, wenn das LLM schon kaum heute und gestern auseinanderhalten kann und nicht weiß irgendwie, ja, also ich meine, Apple Intelligence, wir kennen das, Benachrichtigungen, ja, Chronologie, sehr schwieriges Konzept. Und ich weiß noch nicht so recht, ob wir mit diesem Personal Context, wie weit wir da am Schluss kommen. Also ich bin da sehr, sehr neugierig drauf, ob das Apple jetzt spezifisch und oder irgendjemand anders natürlich auch in der Branche sinnvoll auflösen kann, dieses Problem. Da wirklich, wirklich nützliche und auch zutreffende und jetzt für die aktuelle Situation von der Mutter, die am Flughafen abgeholt werden muss, ob das wirklich einfach jemand gewuppt bekommt und dann ein sinnvolles Assistenzsystem rausfällt.
Ja, und wenn das auch mal eine Weile, wie halt beim Siri früher auch, 10-mal funktioniert und einmal ein total katastrophales Ergebnis geliefert hat, dann benutzt du es vielleicht auch nicht nochmal. Und das haben wir ja alle gelernt über die letzten Jahre, so Licht ein- und ausschalten geht manchmal, Termine gehen manchmal, Wecker stellen geht meistens. So, und dann hörst du halt irgendwie auf, auch irgendwie SMS zu diktieren, weil es halt sowieso immer schief geht.
Ja, ja, auch das geht ja manchmal. Es ist halt einfach, solange halt das Frustrationspotenzial so hoch bleibt, bleibt es halt auch einfach schwierig. Und ich weiß nicht auch, ob Apple das jetzt trotz ihrer Aufschiebung, also ob sie das gestemmt bekommen und innerhalb dieses nächsten Jahres. Und wir werden sehen, was die anderen machen. Ob es halt Google gestemmt bekommt, da irgendwie mehr aus Gmail, aus deinem Gmail-Archiv halt rauszuholen, wo vielleicht auch die E-Mails seit, naja gut, Gmail gibt es nicht seit 1993, aber Gmail gibt es auch schon ziemlich lange. Wie alt ist Gmail? 20 Jahre schon, oder?
Ja.
Ja, also also aus den E-Mails der letzten 20 Jahre jetzt sinnvolles Kontext. Das ist ja schon nicht mehr sinnvoll an einem gewissen Punkt. Also, ja.
Ja, ich wollte gerade einem Freund was zuschicken und kenne seine Adresse nicht auswendig, habe ich nachgeschaut und da steht halt Adresse, ich weiß aber, er ist umgezogen. Habe ich in meinen iMessages geschaut, ob er mir eine andere Adresse geschickt hat, steht die gleiche Straße drin mit zwei verschiedenen Hausnummern. Welche ist richtig? Ja, wahrscheinlich die neuere, aber er ist ja tatsächlich lustigerweise auf die andere Straßenseite umgezogen und ist von Hausnummer 60 auf 62 umgezogen oder sowas.
Ja, okay.
Wohin schickt dann Siri den Brief?
In die Mitte, vielleicht ja, 61.
Wenn der Postbote Bescheid weiß, dann kommt er trotzdem an.
Ja, 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 dann, aber dann ist irgendwie menschliche Intelligenz zum Schluss gefragt, die richtige Hausnummer zu finden.
Okay. Mit dem Formel-1-Film bei Apple, der jetzt da demnächst ansteht, da läuft jetzt die Aufwärmrunde für, sagt man das so? Ja, wahrscheinlich schon. Ja,
wahrscheinlich. Vielleicht. Wir als alte Motorsportfreunde.
Die aller Sportarten versiert, werden hier versiert behandelt.
Ja. Ich glaube, die erste Runde ist nur 11 Meter lang, das heißt die 11-Meter-Runde.
Mhm. Ja, ja, ja,
ja. Sehr gut. Auf jeden Fall dieses Brad Pitt-Movie, irgendwie Tim Cook mit Brad Pitt im Apple Store in New York oder irgendwelche Geschichten. Okay. Dann haben sie einen Haptik-Trailer rausgetan. Das ist irgendwie ganz lustig, weil sie benutzen die Haptik-Engine von dem Telefon, um im Takt zu dem Motor und den Geräuschen und den Explosionen die Haptik-Engine mal ordentlich anzuschmeißen. Und die arme Haptik-Engine in dem Telefon, die ist noch nie so beansprucht worden, habe ich den Eindruck. Ein Hörer hat auch geschrieben, so, er hat das Gefühl, die fliegt gleich aus dem Telefon raus.
Für mich hat es einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Das Telefon hat einfach nonstop rumvibriert und es hat überhaupt nichts. Ich meine, der Trailer bestand ja nur aus irgendwie rührenden Motoren und Sachen, die rumgefahren sind. Dann hat es halt vibriert und so, okay.
Der Trailer ist jetzt, der Film kommt nicht so raus oder so. Also das ist jetzt nur für den Trailer gewesen. Das haben sie.
Das wäre sehr lustig. 2 Stunden lang so.
Leute bezahlen im Kino da extra Geld für.
Ja,
dass der Sitz die ganze Zeit wackelt.
Das ist, also natürlich ist es halt lustig, dass sie für dieses Ding offensichtlich in die TV-App irgendwie ein Special Feature reingebaut haben. Mm. Ne? Also dafür gibt's, das ist ja keine Systemfunktion, dass du die Haptik Engine, da irgendwie, sie heißt Haptik Engine, ne? Also Haptik Feedback und Haptik Engine.
Ja, so, ja, ja.
Das ist ja kein Feature vom System normalerweise, dass der Audio, also ein Videofile synchron zu diesem Haptik abspielen kann.
Sie haben es ja gerade für Musik gebaut. Da hast du ja das ist ja eine Accessibility-Einstellung, die kam, glaube ich, mit iOS 18 sogar erst neu. Die kam, glaube ich, letzten Herbst neu. Und da hast du ja die Möglichkeit, sozusagen die Musik mit vibrieren zu lassen, was dir da einfach, wenn du die nicht richtig hören kannst, natürlich so ein bisschen vermitteln soll, was da gerade, also ein Gefühl geben soll für diese Musik. Ist eigentlich eine ziemlich coole Funktion. Und da erscheint die mir auch durchaus sinnvoll. Im Unterschied zu dem verdammten Trailer mit den Formel-1-Geschichten.
Dann haben sie gesagt, sie haben zur Aufnahme von diesem Film haben sie iPhones umgebaut in die Form von so einem Windabweiser auf dem Auto. Das heißt, sie haben eine kleine Hardware zusammengebastelt mit einem iPhone-Kameramodul und einem iPhone drin, aber in die Form von so einem Flügel von dem Auto, was cool ist.
Ja.
was Apple natürlich easy machen kann. Das macht die Hardware-Abteilung an so einem Nachmittag vermutlich. Hm. Aber haben halt, und das ist das Interessante eigentlich, dass der Film ist ja auch, haben wir auch damals schon gesehen, als irgendwie Tim Cook da mit der Fahne stand, da waren wahrscheinlich die Dreharbeiten oder sowas. Und da haben sie halt iPhone 13, 14 irgendwas Zeug reingebaut, also uraltes Telefon mehr oder weniger. Aber dafür haben sie gebaut den RAW und den Log-Output von der iPhone-Kamera.
Ah.
Ja, das heißt, diese Pro-Video-Funktionen, die sie jetzt auch ordentlich gemolken haben fürs Marketing von den neuen Kameras, haben sie erstmal mit dem Ding dort getestet, weil du nicht mit einem H265 oder irgendwas dort in Kino rausgehen kannst.
Okay,
was schon cool ist, weil tatsächlich ist ja die Kamera-Hardware und die Kamera-Abteilung bei Apple so echt nicht schlecht. Das ist schon echt nices Zeug, und wenn du halt da die Möglichkeit hast, so ein sehr kleines, sehr leistungsstarkes Modul zu bauen, und sie haben sie gesagt, so, du kannst an diesem Flügel nichts verändern, sonst fliegt dir das Auto von der Strecke runter, deswegen musst du das auch genau dort reinpassen. Und du siehst ja auch jetzt beim Formel 1 normalen Fernsehbetrieb, das sieht ja auch geil aus, so wenn du da die Kamera im Auto drin sitzen hast.
Ja.
Und halt jetzt nicht die große richtige Kameras da drauf schneiden kannst an die Stelle im Auto. Die werden natürlich für den Rest vom Film auch andere große Kameras benutzt haben, die dann halt dort normale Movie-Action irgendwie gefilmt haben. Sie haben außerdem in VisionOS eine Spezialfunktion für den Film reingebaut. Also ich nehme an, nicht nur für den Film, aber jetzt auch für diesen Film haben sie ein Feature reingebaut, wo sich die Aspect Ratio vom Film während des Films verändern kann. Sprich IMAX-Mode. Ja? Mhm. Hast du im IMAX, hast du ja manchmal so einen Film, sowas wie Dark Knight oder sowas, normalerweise Breitbild, und dann kommst du zur Action-Sequenz, wo irgendwie, was war das, der Joker irgendwie irgendwas sprengt, und dann geht das Bild auf im IMAX und dann hast du ein mehr oder weniger quadratisches Bild, und dann ist die Action-Sequenz vorbei, dann geht es wieder zusammen. Mhm. Das müsste jetzt für diesen Film und möglicherweise später auch für irgendwelche anderen IMAX-Titel oder IMAX-Enhanced, sagen sie ja, müsste das dann auf der Vision Pro funktionieren. Hast du mal einen IMAX-Film geschaut vom Disney? Also nicht. Die Titel sind alle Müll, also deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Aber die Disney hat ja auch eine relativ große Handvoll von IMAX-Enhanced-Filmen, wo halt in der Mitte einfach das Bild dann quadratisch wird. Und also auf einem normalen Fernseher ist es halt andersrum. Im normalen Fernseher hast du normalerweise das Breitbild von einem normalen Movie, und dann gehen da Pillarboxes rein und dann hast du das quadratische Bild vom IMAX Enhanced. Und das haben sie eben extra jetzt für Vision Pro gebaut. Okay. Das müsste wahrscheinlich nett aussehen.
Also irgendein IMAX Enhanced müsste ich mir eigentlich bei Disney Plus angeschaut haben, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Also ich hatte mir ein paar 3D-Sachen angeschaut, die alle gruselig waren bei Disney Plus. Die sahen aus wie so, also ganz furchtbar nachträgliches 3D-Film-Geburschel, die ganz, ganz schrecklich aussahen. Aber an die IMAX Enhanced-Geschichte kann ich mich nicht mehr spezifisch erinnern. Also ich weiß weder, was ich da geschaut habe, noch wie der Effekt war. Aber es ist natürlich lustig, dass sie das jetzt nochmal spezifisch nachgebaut haben, weil bietet sich natürlich schon an. Also du hast ja dadurch, dass du diese unglaubliche Fläche hast, die natürlich letztlich deine komplette Sicht, also ich meine, wenn du natürlich die Auflösung hinbekommst und das darstellen kannst, aber du kannst natürlich damit unbegrenzter Leinwandfläche und auch in Anführungszeichen unbegrenzten Auflösungen natürlich spielen und Seitenverhältnissen. Das ist schon sehr geil.
Und sie haben für die Vision Pro eine Runde Immersive mit Brad Pitt am Steuer irgendwie in dieses Immersive-Ding rausgespielt. Sagen Leute, die es gesehen haben, er fährt halt recht langsam und behäbig da um die Ecken, aber...
Naja, ich meine, come on, also ich glaube, ich würde da auch nicht allzu stimmen. Und muss man dazu überlegen, das sieht halt wahrscheinlich war das immer noch relativ flott. Das sieht dann halt einfach nur langsam aus.
Aber der Punkt ist jetzt, dass sie für diesen Film, der wohl jetzt auch mit Rotten Tomatoes relativ gut dasteht, der wird so schlecht nicht sein, dass sie da jetzt relativ... auch wieder so einen ähnlichen hohen Level von Marketing aufdrehen, wie für Severance, was halt auch sehr gut ist. Und die anderen Sachen, was sie bisher nicht gemacht haben oder was sie bisher relativ wenig gemacht haben. Also jetzt irgendjemand, es hat den Anschein, als wäre ein neues Marketing-Team für Apple TV Plus irgendwie da.
Ja, was hauptsächlich aus Tim Cook besteht. weil der ja offensichtlich, also dieser Formel 1-Film scheint da also der ist offensichtlich von ganz oben auf oktroyiert, dass der auch entsprechend beworben wird. Und es ist auch, es ist halt jetzt einfach der Film, der sozusagen was werden musste. Und zumindest, wenn man ja genau, also Rotten Tomatoes sich anschaut, mal sehen, was da jetzt sonst noch so an, an Kritiken reinfliegt, zumindest irgendwie irgendwas geworden ist, also was ein bisschen handfester ist als der Rest von ihren Filmen, mit denen, also mal sehen, ob er jetzt natürlich auch irgendwie die Publikum zieht, das ist ja immer noch mal eine andere Frage. Also das ist sicher noch interessant zu beobachten, aber ja, also so viel, also ich meine, allein, dass sie jetzt die WWDC-Kino damit eröffnet haben, praktisch mit einem, ja, also das Marketing-Video mit einem Marketing-Video eröffnen, ist schon lustig, und die haben wirklich unglaublich viel Promo drumherum gebastelt um diesen Film. In der Form, die sogar für mich, fand ich, gefühlt über das, was sie für Severance gemacht haben, hinausging. Da haben sie ja schon dann viel gemacht, als sie gemerkt haben, okay, das funktioniert, das ist erfolgreich, da lohnt sich es irgendwie nochmal entsprechend auch, ja, halt Geld und Aufmerksamkeit drauf zu werfen. Und ja, das bauen sie halt jetzt für den F1-Film auch nochmal. Mal sehen, ob es das dann für andere Spiele, was das halt bedeutet, aber in Zukunft für die weiteren Spielfilme, weil es ist ja echt sehr durchmischt jetzt gewesen bei Apple TV Plus, was die Spielfilme angeht.
Ja. Und was das Format angeht, habe ich noch angeschaut, Murderbot. Das ist so eine, was sagen Sie, eine Sci-Fi-Thriller-Comedy-Serie über einen Security-Roboter, der sich selbst gehackt hat und sein Security-Modul ausgeschaltet hat.
Das ist auch irgendeine Buchvorlage,
ja,
oder?
Ja, richtig. Ja. Und da ist nur so wahnsinnig seltsam, das tun sie jetzt Woche für Woche neue Folgen raus, und die Folgen sind so 22 Minuten lang. Und du startest die Folge, ist sofort vorbei. Und das ist so
eigentlich ganz cool.
Naja, also
Ich meine, es ist ja inzwischen, es sind ja alle Sachen sind immer so lang geworden, und gerade bei Netflix gab es immer viel Zeug, wo du gemerkt hast, okay, die haben eigentlich gar nicht so viel Geschichte zu erzählen. Deshalb, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich habe letztens auch eine Serie gesehen, die war auch, glaube ich, 30 Minuten, und ich komme auch nicht mehr drauf, was es war. Aber es war sehr erfrischend, sozusagen zu wissen, das ist jetzt irgendwie, also 22 Minuten ist natürlich schon echt kurz, aber so 30 Minuten, das fühlte sich schon gut an. Da hatte man so gemerkt, so, ach, das schaut man, das ging so recht, das war einfach schnell erzählt und flüssig erzählt, und du hattest nicht das Gefühl, dass andauernd diese Füllmomente drin sind und Szenen, die irgendwie einfach so in die Länge gezogen wurden, unnatürlich. Und dann, ich empfand das als sehr angenehm.
Lass mal sehen, wie viele Folgen haben wir von dem Ding, was kommt da noch? Alle Folgen und Bilder, potenziell Spoiler, ich mache das mal weg. Ich habe hier 10 Folgen, also dann ist es doch ein Weilchen länger, oder? Ja, vielleicht hätte man das, könnte man das umschneiden auf irgendwie, egal, 2 längere oder irgendwas, aber das ist mir jetzt, ansonsten ist es so ganz, ganz nett, jetzt auch nicht super, aber sonst habe ich jetzt sonst von Apple TV Plus nichts gesehen in letzter Zeit. Aber so, Murderbot hört sich lustig an, kann man mal gucken. Und so ein bisschen die Stimmung, so ein bisschen wie bei dem The Martian, so ein bisschen auf einsamer Planet und Kolonie und so ein Zeug. Und so ein paar Gestalten, die da rumhüpfen und von Sandwürmern oder sowas Ähnlichem gefressen werden.
Okay. Ist immer gut, Sandwürmer.
Ja, ja.
Seit Dune.
Und das kann man sich vielleicht mal anschauen. Der F1-Film, der kommt jetzt erstmal irgendwie kurz ins Kino und dann wahrscheinlich in ein paar Monaten auf Apple TV Plus, würde ich mal vermuten.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie da schon irgendwas konkret zu, ich glaube nicht, zugesagt haben. Das ist halt jetzt echt ein bisschen schon aufs Kino ausgelegt.
So, wenn ihr Bits und so Plus sehen möchtet, in Immersive, also es ist ein bisschen eingeschränktes Immersive. Es ist jetzt nicht, es ist nicht IMAX-Format, aber es ist 16:9, es ist farbig, ja. Also wir haben grün, wir haben schwarze, blaue, dunkle, blaue Hemden, schwarze Hemden, wir haben alle möglichen Farben an. Und könntet ihr sehen mit Bits und Plus klicken, dann Real-Life TV klicken. Also das ist dann enthalten, könnt ihr euch dort einloggen, dann das Video sehen, zum Beispiel Bassis neuen Saloon. Hat sich ein Hörer gemeldet, der hat sein Passwort irgendwie verdödelt, hat extra das Passwort wieder rausgesucht, um deinen Saloon sehen zu können.
Ja,
hat
zu Recht.
Ein Foto geschickt mit dir, mit dem Cowboy-Hut, hat gesagt, hat sich voll gelohnt.
Ja, sehe ich ähnlich. Sollte man nur dafür machen.
Richtig. Also herzlichen Dank an alle, dieses tun. Mit ungefähr einem Fünfer im Monat seid ihr dabei und unterstützt die Sendung direkt. Herzlichen Dank. Ansonsten OS 26, ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. OS 26 fühlt sich völlig falsch an, aber es ist jetzt dann bald soweit. Irgendwas ist bei Apple letzte Woche bei dem Apple Intelligence in der Beta umgekippt und bei Leuten ist so für ein paar Stunden alte Siri zurückgekehrt im Bayern.
Also mir ist nicht ganz klar, was da genau schiefgelaufen ist, aber es war plötzlich die alte Siri wieder da. Die
aber ist es, sollte es nicht, ein, also auch die lokalen Modelle in Shortcuts und so waren weg. Da kam so ein Fehler raus und sollte Apple die lokalen Modelle remote killen können?
Es gab ja da wieder diese komische Spekulation, dass Apple diese Modelle halt überhaupt aktualisieren kann, außer der Reihe. Und das ist mir immer noch nicht so ganz klar, weil Apple, alles, was Apple kommuniziert, ist eigentlich, dass diese Modelle aktualisiert werden im Kontext von iOS-Updates oder Betriebssystem-Updates. Also wenn du iOS 26.1 bekommst, dann kann es sein, dass eben irgendeine Art von neuer Version von diesem Foundation-Modell halt mit auf dein Gerät kommt. Mhm. Aber außer der Reihe glaube ich nicht, dass sie das aktualisieren eigentlich. Wie sie das jetzt geschafft haben, warum, was da explodiert ist, dass sozusagen die Modelle von den in irgendeiner Form, ja, ich weiß nicht, ob die wirklich gelöscht wurden von den Modellen, aber sie waren auf dem Gerät nicht mehr verfügbar oder das Gerät glaubte zumindest, dass die Modelle nicht da waren. Für eine Zeit zumindest. Das war relativ kurz, vielleicht irgendwie weniger als 24 Stunden, glaube ich. Mhm. Und dann ging es halt einfach wieder. Also ich glaube auch, dass tatsächlich ein neuer, kann, also zumindest das Interface hat signalisiert, es wird der Download, also ich lade die Modelle wieder runter, so als würde man zum ersten Mal Apple Intelligence aktivieren. Es kann aber auch sein, dass es halt nur irgendein dämlicher Bitflip im System war, was halt gesagt hat, Apple Intelligence ist an, Apple Intelligence ist aus. Und in dem Moment, in dem halt das Gerät dachte, Apple Intelligence ist aus, hat es vielleicht irgendwie die Modelle über Bord geworfen. So, tschüss, Modelle. Und dann mussten die halt wieder runtergeladen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall scheint es mir, ich habe bis jetzt noch keinen handfesten Beweis dafür gesehen, dass Apple diese, die eigenen Modelle auf dem Gerät außerhalb der Reihe aktualisieren kann. Ich wüsste nicht, über welchen Mechanismus das funktionieren sollte.
Ja. Ansonsten also jetzt auf meinem iPad ist mir aufgefallen, das macht hauptsächlich, ist dieses iPad für Netflix zuständig und so ein Quatsch. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, kannst du jetzt dann Netflix einfach verkleinern und dann das Video, so wie, wir wollen ja auch den großen Account, damit du Netflix Bild im Bild gucken kannst, so wie YouTube auch den bezahlten Account haben möchte. YouTube im Browser auf diesem iPad in einem kleinen Fenster geht. Mhm. Netflix in einem kleinen Fenster geht nicht. Dann zeigt das Bild ein kleines Schloss an und sagt Protected Video und spielt nichts mehr ab. Da haben sie entweder Zufall oder haben sie dran gedacht, dass sie das abdrehen möchten, damit du da nicht vorbeigehst. Ansonsten funktioniert das meiste schon, nur halt alle Fenster explodieren und manchmal musst du halt alles neu starten und das Gerät neu starten, bis es wieder geht. Ja. Und ich hatte auch gesehen, dass zum Beispiel auf dem iPad Mini ist alles noch völlig explodiert. Also so.
Ich habe es immer noch nicht installiert auf dem iPad Mini, aber ich glaube, da sieht's, das ist echt noch ein bisschen wild. Da ist auch wirklich die Frage, wie sie das noch in den Griff, wie gut sie das in den Griff bekommen bis Herbst halt, bis zur finalen Version, weil das iPad Mini da sicher eine größere Herausforderung ist, das sinnvoll umzusetzen. Und da ist jetzt echt die Frage, sie haben ja dadurch, ich meine, die geteilte Ansicht, die Split View, die bis jetzt da war, ja seit auch schon fast 10 Jahren oder wie lange es die gibt, die ist ja immer noch versteckt da oder sie ist immer noch da, aber die Slide-Over-Ding, was glaube ich auch auf dem iPad Mini durchaus Leute ja einfach benutzt haben, so im Sinne von halt, ich schaue was und habe halt irgendein Feed nebenbei offen oder wisch den halt ab und zu mal rein und wieder raus, die müssen sie eigentlich zurückbringen, die Funktion. Also ich glaube, dass der ein oder andere da durchaus sehr unerfreut sein wird. Also gerade die klassischen iPad-Nutzer, die halt so ein bisschen von diesen Fensterfreiheit immer genutzt haben, aber ansonsten halt reicht halt eine Vollbild-App und halt mal kurz was reinwischen, was ja meistens echt einfach irgendein Social-Kram dann ist daneben.
Mhm. Ja, diese ganze, also das haben sie wohl in den Hintergrundgesprächen nochmal betont, dass diese ganze Windowing-Geschichte vom iPad komplett neu geschrieben ist. Mhm. Das ist wirklich so alles Fullscreen-iPad-Kram und Stage-Manager-Kram über die letzten 10 Jahre, was sich da angehäuft hat, einfach weggeworfen, neu gemacht. Mhm. Das heißt, das sieht man auch. Also das spürt man mit jedem Fenster, was man da bewegt, dass das alles neu ist. Und dass halt auch die ganzen Feinheiten, wie sich Fenster, also Fenster sagen ja quasi der App, wie weit sie ihre Ränder in die App reinzeichnen soll. Und das ist alles auch komplett kaputt. Also ganz neue Klasse von kaputten Bugs, die da jetzt daherkommen, auch die möglicherweise alte Apps explodieren lassen und sowas. Aber das ist tatsächlich eine Aussage, dass sie da wirklich nochmal neues Gehirnschmalz, neue Energie, neues Geld reingesteckt haben, das nochmal zu überarbeiten.
Ja. Ja, also ich glaube schon, also es fühlt sich auch so an, als wäre das von Grund auf neu. Also insofern würde es mich nicht wundern, wenn es auch so ist. Es ist halt immer noch komisch, dass es sich so anders anfühlt. Also ich meine, jetzt Beta mal außen vor gelassen, dass das halt immer noch Einschränkungen hat, auch auf einem M4 iPad, also auf der maximalen Hardware. Wenn du dir halt anschaust, wie selbstverständlich halt Fenster in Desktop-Betriebssystemen oder jetzt auch einfach in macOS oder macOS 10 vorher oder ich meine alten, irgendwie Syracuse hat das, glaube ich, bei ATP nochmal gesagt. Ich meine, so die erste macOS 10 Version, die ist halt auf irgendwelchen Macs mit, ich habe schon wieder vergessen, aber mit lächerlichem Arbeitsspeicher halt gelaufen. Mhm. Und du konntest da halt auch 100 Fenster aufmachen. Ich meine, es war alles langsam und ich meine, die ersten macOS 10 Versionen, das war alles nicht glorreich, wer sich daran zurückerinnern kann. Aber das Fenstersystem war eigentlich kein spezifisches Problem jetzt gewesen. Und ich verstehe halt nicht, warum wir diese begrenzt. Jetzt ist es sozusagen frei. Du hast diese freie Fensterverwaltung mit iPadOS 26. Aber selbst wenn du das absolute Maximum an iPad Pro Hardware hast, das ja nun wirklich ernsthaft Geld auch verlangt, um sich's anzuschaffen, du halt immer noch das Problem hast, dass du halt irgendwie deine 12 Fenster hast, was wahrscheinlich reicht, aber es ist halt einfach komisch. Also ich verstehe es halt einfach nicht und ich höre Apples Argumente und sehe die Geschichten, die sie sagen, es ist ihnen nicht performant genug und sie haben irgendwie Angst, die Fenster nicht auf Touch richtig reagieren und so weiter und mein Ohren hören das und dann geht das in mein Gehirn und das Gehirn akzeptiert das irgendwie so halb, aber so richtig, wenn ich mir halt einfach macOS anschaue und dann stellt man sich halt am Schluss doch die Frage, also würde macOS sich wirklich so viel falscher anfühlen auf der Hardware. Das ist ja einfach. Und das Blöde ist ja, Apple könnte das ja wahrscheinlich beantworten, weil irgendwo werden die mal macOS auf ihr verdammtes iPad Pro auch geworfen haben und geschaut haben.
Niemand, das geht nicht, das ist technisch nicht
möglich. Ja.
Sie haben ja wieder Interviews gegeben zu dem Thema. Ja, diverse Geschichten. Ich habe nochmal rausgesucht, wann Tim Cook die Toaster Fridge rausgezogen hat.
Das ist schon lange her.
2012.
Ja.
2 Jahre, nachdem das iPad da war, haben offensichtlich alle schon geschrien, gib mal Mac.
ja. Gib mal ein ständiges Betriebssystem jetzt raus.
Und da hat er damals gesagt, hier, Toaster-Fridge will niemand haben, weil es kein guter Toaster ist, keine gute Kühlschrank, die beiden zusammen, die vertragen sich nicht.
Ja.
Jetzt ist diesmal der Federighi rausgegangen, hat einen neuen Vergleich gesucht, nämlich eine Spork, eine Löffelgabel, die man gerne... Ein Göffel, den man gerne bei einem irgendwie so Asia-Imbiss irgendwie in der Schachtel wiederfindet oder so.
Sehr gut. Übrigens sehr gut.
Ja.
Hervorragendes Konzept.
Weil du kannst die Nudeln weggabeln und du kannst am Schluss die Soße rauslöffeln. Ja. Das ist besser als mit den Händen, auf jeden Fall.
Ja. Besonders beim Camping. Und jetzt ist ja das Crack-Marketing-Team die ganze Zeit irgendwo campend in ganz Kalifornien unterwegs. Von daher ist Spork, beste.
Ja.
Also wie würde das aussehen? Ich habe ein Bild gemacht, es sieht ungefähr so aus.
Spork ist sehr böse.
Und ich hab auch gefragt, wer von den beiden würde gewinnen, habe aber keine gute Antwort bekommen. Ich glaube, die Spork mit den 2 Boxhandschuhen ist wahrscheinlich im Vorteil gegenüber der Toaster-Fridge, die nur einen Boxhandschuh abbekommt.
Vielleicht holt er aber auch gerade nur agiler. Aus.
Ja.
Du siehst es gerade nicht.
Spork sieht deutlich agiler aus.
Die Hörer haben gemeint, da wird auch wahrscheinlich nur die Sicherung fliegen, wenn du mit dem Spork in den Toaster gehst.
Ja, wirklich, ja.
Nee, aber da wollen sie sich nicht drauf einlassen, ganz offensichtlich. Das haben sie jetzt auch nochmal wiederholt mit dem großen No, Mac und iOS kommen so nicht zusammen oder Mac und iPad kommen so nicht zusammen. Ich glaube weiterhin, das ist ein Fehler, aber trotzdem ist es ja nicht schlecht, wenn das iPad vorwärts kommt irgendwie. Ja,
ja.
Es ist auch die gleiche Diskussion wie immer. Sie müssen halt jetzt alles, was der Mac von Haus aus so wie schon immer schon kann, müssen sie halt für iPad jetzt neu bauen. Sie haben einen funktionierenden Finder, müssen sie nochmal alles für Files extra bauen. Das lohnt sich ja nicht. Das lohnt sich nur dann, wenn man halt zwei Geräte statt einem verkaufen kann. Ich habe mir nochmal auf YouTube angeschaut, Macworld aus dem Jahr 2000. Steve Jobs stellt Aqua vor. Das ist eine sehr schöne Demo. Die kann man sich auch nochmal anschauen, weil die ganzen Dinge, die er dort zeigt, die sind auch mehr oder weniger so gekommen. Da ist auch noch eine super, super extra Beta-Version vom Dock zum Beispiel drin, die völlig furchtbar ausschaut. Aber diese Steve Jobs-Demo ist zum Beispiel sehr nett, weil er alles erklärt. Er setzt sich hin, er macht selber diese Demo auf einem absurd schnellen Mac, den niemand so zu Hause hatte.
Ja.
Und zeigt die ganzen Animationen, zeigt die ganzen Interaktionen mit den Fenstern und Minimieren und Genie-Effekt und diese ganzen Sachen und wie alles irgendwie die Aqua-Buttons zum Ablecken sind und diese ganzen Geschichten.
Und Leute sind ausgeflippt damals bei der Demo. Ja. Also das war crazy. Fenster, die sich irgendwie ja so zusammen mit dem Genie, mit diesem Effekt da so rein und Videos, die weiterlaufen, während das Fenster sich verkleinert. Leute so,
und das war zum Beispiel noch nicht fertig. Er sagt auch, wir werden noch das Feature bauen, dass das Fenster, das Video, wenn es minimiert ist, im Dock weiterläuft. Das hat in der Demo noch nicht funktioniert.
Ja, genau.
Das ist eine sehr gute Demo und er zeigt irgendwas und dann ist er bereit, irgendwie die nächste Demo zu zeigen, aber er will es erst noch erklären, steht nochmal auf, erklärt, was er jetzt eigentlich gleich und wieso sie das so gebaut haben und dann setzt er sich hin und macht das. Und ist relativ langsam und auch gar nicht so lang insgesamt, weil so viel gibt es zu dem neuen Interface auch nicht zu sagen, weil es ja eigentlich sehr ähnlich ist zu dem alten klassischen macOS Design und halt diese blaue Optik und diese Transparenzen und sowas. Und er sagt auch, es ist liquid, es ist durchsichtig, transparent, es ist verwandt schon irgendwie.
Die Parallelen mit Liquid, außer dass du halt nicht irgendein Gefasel hattest, was das jetzt bedeutet von Designkonzept, sondern dass sich der Jobs halt hingesetzt hat und das einfach eigentlich ja erstaunlich nüchtern erzählt und präsentiert hat. Das ist relativ faszinierend natürlich zu beobachten. Und das kann man schon sagen. Also die Vorwürfe, die Richtung Liquid Glass gebracht wurden, da kannst du viele Sachen an Aqua eigentlich auch sagen damals. Da war viel auch praktisch überflüssig und Lesbarkeit ist natürlich nochmal eine eigene Geschichte, die jetzt bei Liquid Glass, glaube ich, im Moment besonders problematisch ist und wo wir sehen müssen, wie sie das halt jetzt in den Griff bekommen in den nächsten Wochen und Monaten bis Herbst hin. Aber Aqua hatte sicher auch viele Elemente, die einfach darauf ausgelegt waren, zu zeigen, okay, wir sind in der Lage, so eine Art von Interface einfach zu fahren am Schluss. Und wir machen es halt einfach, weil es halt gut aussieht. Oder zumindest, weil es halt irgendwie interessant aussieht und spektakulär aussieht und anders aussieht als andere Bedienoberflächen.
Und er bringt auch den Vergleich der Jobs. Der war ja damals Chef auch von Pixar, lustigerweise. Hm. Und er macht den Vergleich so, bei Pixar ist das Schwierige ist ja, einen Film zu machen, der Fünfjährigen gefällt, aber auch deren Eltern gefällt. Ah, ja. Und das ist das Gleiche mit Anfänger-Usern und Pro-Usern.
Ah, okay.
Und das macOS, das soll halt beide abholen. Das soll sowohl die Anfänger-User als auch die Pro-User abholen. Und das Problem haben sie ja mit dem iPad so ähnlich jetzt auch.
Exakt, ja.
Und vielleicht beim iPad noch stärker jetzt, wie wir es letztes Mal besprochen haben, als beim Mac. Weil beim Mac sind eher die höher, bisschen mehr Pro-User oder Prosumer, wie auch immer, die dann auf dem Mac aufschlagen, die sich, und das iPad holt halt wirklich ganz unten Leute ab und geht halt durch die Pro-iPads ein bisschen höher und die sind halt bisher so ein bisschen im Regen gestanden.
Ja, den Spagat, den sie beim iPad fahren müssen, ist definitiv der größere und der macht sicher, ist sicher ein großes Teil dieses Problems, warum es halt mit dem iPad auch nicht vorangekommen ist, zumindest aus der Sicht von jemandem, der halt ein Desktop-Betriebssystem halt möchte oder nutzen möchte und sich wünscht, auch auf einem Form, auf einem Tablet-Form, wie halt das iPad 1 es ist nun mal. Und sie haben das einfach dort noch nicht richtig lösen können. Also da sind wir wieder bei so Dual-Boot-Szenarien, aber du müsstest sozusagen dem Nutzer eigentlich, willst du halt ein simples iPad-Betriebssystem, iPadOS oder willst du halt einfach am Schluss macOS oder von mir aus dir halt Linux auf dein iPad Pro installieren? Ist ja wurscht. Also ich meine, die Flexibilität halt, die Hardware hat ja die Flexibilität, die Hardware hat ja die Leistung und könnte das alles machen. Und die Diskussion über Touch-Targets, die in macOS zu klein sind, ist echt müßig, wenn du dir jetzt die Menüleiste in iPadOS 26 anschaust, die einfach winzig ist.
Was dir deine Frau mit dem iPad Pro, auf welcher, wo ist die bei dem Anfänger und Pro-User? Auf diesem Strahl.
Weil die ist ja sozusagen per Definition ein Pro-User. Weil die ist, sie benutzt es, jeder, der beruflich etwas benutzt, ist per Definition Pro-User. Ja,
würde ich auch sagen.
Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man irgendwie Linux halt benutzen möchte oder mit der Kommandozeile hantieren möchte, sondern du hast ja natürlich auch Pro-User sind ja keine klar definierte Gruppe. Ne? Das ist ja, auch ein Riesenberg an Menschen, die ganz unterschiedliches Zeug mit ihren Computern machen.
Du hast ja auch mal gesagt, diese Riesensammlung von Files in Nextcloud und PDFs und irgendwelchen Unterrichtsmaterialien, das ist ja, das wird so von Haus aus schlecht erstmal gehen. So.
Ja, stimmt schon. Also ich würde sie jetzt mal so auf so einer 7 von 10 einordnen. Und es ist ja weiterhin so, es gehen halt weiterhin Sachen auf dem iPad nicht so gut wie auf dem Rechner.
Da fragt sich dann, wie kann ich jetzt meinen, weiß nicht, Nextcloud synken oder was?
Selten inzwischen. Die Frage ist, liegt es daran, dass ich dumm geworden bin oder dass sie das alles selber rausgefunden haben? Vielleicht ist es eine Kombination aus beiden. Aber das passiert tatsächlich immer weniger. Also sie kriegt irgendwie das eigentlich alles selber hin. Was man so.
Was das heißt, so also ihr, muss. Oder unterm Strich würdest du sagen, ihre Workflows und ihre Arbeit oder ihre Arbeitsabläufe sind sozusagen mit den Sachen, die sie sich jetzt zusammengebastelt hat und die sie halt in iPadOS benutzt, sind damit eigentlich weitestgehend abgedeckt.
Grundsätzlich, also wie gesagt, es gibt zwei, drei Ausnahmen, die auch gehen würden, aber ätzender sind. Also
oder wofür benutzt sie einen Mac?
Primär, es gibt so ein paar Sachen.
Netflix schauen.
Das wäre extrem lustig einfach. Es gibt irgend so eine komische Software, die es tatsächlich für einen Mac gibt, aber nicht fürs iPad. Die braucht sie ab und zu und es gibt so ein paar Sachen, die auf den macOS-Varianten von Office besser zu benutzen sind als auf dem iPad.
Ja.
Und das war's eigentlich.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, da wirst du Office ist natürlich ein interessantes, aber man sieht es auch zum Beispiel in Pages. Also ich meine, Apple hat ja sich jetzt viele Jahre da drum gemüht, die eigene Office-Suite praktisch auch über die Geräte hinweg anzupassen und anzugleichen, auch funktional anzugleichen. Aber das fühlt sich, Pages auf dem iPad fühlt sich einfach verdammt anders an als Pages auf dem Mac. Und zwar, weil halt super viel hinter solchen Aufklappmenüs immer versteckt ist. Und wenn du anfängst halt mit, wie heißt es, Änderungsprotokollen und Kommentaren und in Text zu arbeiten, dann bist du am iPad halt andauernd am Klicken und Klacken und Rummachen und ich muss hier dieses Menü noch aufklappen, um halt das einsehen zu können. Während du am Mac das halt dir einfach irgendwo in die Seitenleiste legt und hier Kommentarbereich und hier. Also du bist halt, also es ist vielleicht natürlich auch eine Gewöhnungsfrage, aber du fühlst dich halt wie immer, bleibst du halt eingeschränkt auf dem iPad durch so viele, viele Faktoren. Es fühlt sich auf dem Mac, fühlt sich einfach flüssiger und leistungsfähiger an.
Für mich ist halt die Frage, wenn das jetzt rauskommen sollte im Herbst und irgendwie super nice läuft und so, ist das ein Punkt, wo ich mir irgendwie ein M1 iPad Pro nochmal zulegen sollte, um dem nochmal eine Chance zu geben? Nein. Oder ob ich mir so ein schönes Lenovo Convertible zulege?
Ja.
Nein.
Wieso nicht?
Also, das sind ja zwei Fragen, die sich da stellen. Ich glaube, die Erde zwischen dir und diesem iPad, die ist mehr als verbrannt.
Richtig.
Da ist von Erde nichts mehr zu denen. Das ist einfach so eine solide Schicht Kohle.
Mhm.
Und das wird, glaube ich, nicht mehr. Und weil du wirst am Schluss, so geil sie das mit den Fenstern machen, du wirst da kein Terminal aufmachen und weiß ich nicht, was machen können. Das wird nicht passieren.
Ja, wahrscheinlich ist das so ein großer Haken und da läuft halt auch kein Cursor und kein Visual Studio und Zeug drauf. Ja. Das ist richtig mit Video. Es gibt File Cut, aber kein richtiges und so. Ich habe nur jetzt durch diese neuen Möglichkeiten habe ich so im Hinterkopf so ein Funken von so einer App-Idee. Ja, ist wieder so hochgeflammt, so ein bisschen. Das könnte ich mal versuchen irgendwie, ob mir der Cursor das Swipe-Coden kann und dann auf dem iPad laufen lassen könnte. Das wäre so eine Idee. Die andere haben wir gerade auch in der Pre-Show besprochen. So, ich grundsätzlich finde ich diesen Gedanken von so Wegwerf-Hardware ganz, ganz interessant. Also so Laptop wie beim Basti auch, wenn es wurscht, ob der gestohlen wird oder nicht.
Ja.
Ja. Oder ob der mir kaputt geht oder runterfällt, ist so ähnlich wie mein Taxi oder der Smart. Wenn ich da die Tür gegen einen Baum hau, so ja, egal.
Ja, so. Ja, das hat schon wirklich was. Also wenn wir halt überlegen, dass wir da immer so 2.000 bis 3.000 Euro Geräte die ganze Zeit mit uns rumtragen, wenn wir mal out and about sind, dann da hat man schon irgendwie Bauchweh. Also ich war jetzt gerade unterwegs und dann ist zusätzlich noch ein Firmenrechner und dann steht der aber halt in einem Rucksack in einem Restaurant drin und ich sitze da halt nicht die ganze Zeit daneben. Und das fühlt sich falsch an. Also da, ich denk bei einem Event viel zu oft über diesen Rechner nach, der da irgendwo steht, als ich das sollte. Und das ist natürlich sehr angenehm mit sowas, und dann, wenn es halt egal ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich sowas, so irgend so eine Kiste, so eine beliebige Kiste, die ist halt ein Kompromiss. Und die Frage ist, wie gut kommt man damit zurecht, dass es halt ein Kompromiss ist und ein Kompromiss sein muss? Weil, und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der die hier dauerhaft Linux benutzt. Und da gibt es Leute, aber das sind wir halt alle nicht. Und man kann sich bei Linux-Systemen schon wirklich alles so hinbauen, wie man das haben möchte. Ich behaupte, und ich spreche da jetzt einfach für dich mit, ich glaube, dass wir uns alle auf diesem macOS sehr wohlfühlen. Auch wenn irgendwie ein Settings-Dialog aussieht wie Schwein inzwischen, aber deswegen fühlen wir uns da alle irgendwie zu Hause. Und das wird auf Linux nie so sein. Also ich habe es versucht. Also du kannst es, irgendwas ist halt da, es ist ein anderes Betriebssystem. Sachen werden anders sein. Und ja.
Ja, also ich habe ja zum Beispiel das Surface Pro 7 da und das ist auch nichts wert oder so. Ja, das ist, dem fehlt aber zum Beispiel eine gute eingebaute Tastatur. Also für mich wäre wahrscheinlich das Beste, so ein MacBook Air M1 zu besorgen. Ne? Das ist so ein richtiger Mac und das hat einen Arm-Chip schon drin. Ich habe jetzt das erste Mal gestolpert über das, die ChatGPT-App, die gibt es nicht für Intel. Das haben sie nur für ARM gebaut zum Beispiel. Ja. Ist auch so, ich glaube, ohne Grund, so ne, aus
so, egal.
Egal, ja.
Ja, ja,
ja. Aber solche Sachen werden jetzt zunehmend dann halt auf dem Intel nicht mehr laufen und Rosetta rückwärts gibt es halt nicht. Also in für die Richtung gibt es das nicht. Ja, also mal sehen, wie das im Herbst, wie das dann tatsächlich läuft und wie sich die, welche Apps halt da richtig mitspielen und oder beziehungsweise ob Apple den Kompatibilitätsmodus für alte Apps irgendwie noch so weit bekommt, dass da wirklich das meiste in dem neuen Windowing-Modus wirklich funktioniert. Weil da sind sie normalerweise relativ gut. Also dass alte Apps so wirklich komplett brechen, gibt's schon, aber ist selten, mehr oder weniger. So, Vision OS, neue Persona. Leo hat ein Video gepostet. Es ist erstaunlich, weil es ist sehr, sehr gut, aber es bist voll nicht du, ne?
Ja, ich habe durch Mastodon gescrollt und sehe so im Augenwinkel einen Heise-Post und ich habe das so nebenbei ein bisschen rumgescrollt und denke mir so, das ist super weird, warum postet Mastodon so ein Heise, so ein irgendein super seltsames, altes Hochkant-Video von Johnny Ive?
Also, nee, vielleicht Moment. sind die Modelle alle mit Johnny Ive trainiert.
Das ist sehr gut. Das ist viel besser als vorher.
Ja.
Aber ich verbringe ja auch sehr viel Zeit, einfach dich anzugucken. Das ist schon auch sehr weit weg.
Aber es war ganz, ganz lustig bei dem Video, weil es wurde immer hin und her geschnitten zwischen dir und eine Zeit lang hat man dich ja auch gleichzeitig gesehen.
Ja, ja.
Und so sehr du das nicht warst, warst du das aber halt dann doch? Also wenn man dich dann gleichzeitig sehen sagt, ja, so, also Uncanny Valley ist real dabei. Also es ist so super nah dran. Ich glaube, die Brille macht doch viel aus. Also
die Brille ist halt super albern. Ich hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit. Es gibt jetzt so viele Modelle zum Aussuchen. Vorher war die ja total albern in der alten Version der Persona oder in der Version 1 und 2 oder wie man sie auch immer vorher nennen möchte. Da war ja die Brille letztlich wie so ein praktisch so ein halb durch, also nicht wie eine transparente Brille, sondern die war wie so ein lächerliches Gestell, was einfach wie so ein Stift auf die Nase gezeichnet worden ist. Das war super albern gewesen. Jetzt sind es halt zumindest mal normale Brillen, in Anführungszeichen. Du hast jetzt super viel Auswahl und ich habe mich da jetzt nicht durch, ich glaube, es sind echt, weiß ich, 100 oder es ist wirklich viele, viele Brillenmodelle, die du sozusagen aussuchen kannst. Vielleicht hätte ich auch irgendwann eine gefunden, die mehr meiner realen Brille geähnelt hätte, aber ich habe jetzt einfach mal das alberne Modell da genommen, um das mal auszuprobieren.
Nee, aber ist interessant, weil normalerweise habe ich jetzt bis jetzt nur, also ich habe deine alte Version 1 Persona mal in einem FaceTime-Call gesehen und ich weiß natürlich, wie du aussiehst und aber jetzt die ganzen anderen Kandidaten, die ich nur von YouTube kenne oder sowas, da hat es noch einen Tick besser ausgesehen, aber die kenne ich auch nicht in echt. Ja,
da ist natürlich klar. Das macht sich ja nochmal anders aus. Aber also ich muss sagen, ich war ja selbst sehr beeindruckt von dem Ergebnis von der neuen Persona. Also es ist, natürlich würde ich auch sagen, das ist nicht wirklich 100%, das bin nicht ich. Aber es ist gerade also zuvorher und auch die Mimik ist unglaublich gut. Und halt die Seitenansicht, die jetzt sehr weit reicht, ja, das ist der komplette Seitenbereich des Kopfes. Das ist irre. Also mit den Ohren. Vorher war da ja irgendwie so ganz komisch Schluss mittendrin. Und da ist, also es ist schon nah an mir dran. Also es ist deutlich ernsthafter. Es ist immer noch super albern, aber es ist deutlich ernstzunehmender, als was es vorher war. Und zwar vorher schon ziemlich gut dafür, dass du dich halt 60 Sekunden oder so einscannst und dann das Ding nochmal 60 Sekunden rumrechnet und dann hast du halt diese Persona da. Das ist als eigentlich völlig irre. Dafür ist es wirklich Wahnsinn.
Der Chat schreibt, du siehst aus wie so ein Startup-Gründer.
Ja. Sollte ich mit meiner Persona irgendwelche Fake-KI-Startups gründen und ein paar Milliarden Risikokapital einsammeln und mich dann schnell absetzen.
Ich glaube, so macht man das heute. Ja, nee, aber das ist schon ganz interessant. Ich habe noch mehr Leute gelesen, die sagen halt, dass diese feststehenden Widgets und Poster und Uhren und so Zeug, was man sich hinhängen kann, halt sehr nice ist. Hatten wir auch schon besprochen.
Ja.
Und dass du halt, wie ist es denn, wenn du mehrere Zimmer hast und mehrere Arbeitsplätze, wenn du mit dem Ding wegläufst und wie ist das dann?
Es ist, also im Moment ist es was, bei mir war es jetzt noch sehr buggy, so dass ich das noch nicht ernsthaft ausprobieren konnte und klar war, ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also theoretisch ist es wohl tatsächlich so gedacht, dass wenn du mehrere Zimmer hast und ein Haus mit mehreren Stockwerken und mehreren Zimmern, du zum Beispiel die Widgets dann eben auch, aber auch Fenster an der festen Stelle schon verankern kannst und die sollten dann dort einfach verdammt nochmal bleiben. Also es war ja jetzt schon so, dass VisionOS die Fenster ziemlich gut verankert hatte. Ich hatte ja damals, als die neu rauskam, als ich die Büro in Hannover im Heisehaus praktisch getestet habe und hatte diese Fenster im Büro halt aufgebaut und habe das Gebäude verlassen und bin, dann konnte ich sozusagen sehen, die Fenster, die irgendwo im dritten Stock oder so, so in der Luft irgendwie sehr weit weg rumgeschwebt sind. Und wenn ich dann wieder zurück in das Gebäude gegangen bin und Treppe hoch oder Aufzug gefahren und wieder hoch und wieder zurück ins Büro, waren da halt einfach diese Fenster immer noch, die ich dort halt liegen gelassen habe. Sie haben halt, früher waren sie halt nicht persistent, weil sie sobald du halt Neustart gemacht hast, waren halt die Fenster weg. Und das soll jetzt theoretisch eben auch gegeben sein, dass die den Neustart eben auch überdauern. Und dann müsste es theoretisch tatsächlich eben auch möglich sein, dir wirklich einen Arbeitsplatz im Büro an einem Ort einzurichten und einen Arbeitsplatz in deinem Homeoffice. Und theoretisch müssten die Fensterkonstellationen an beiden Orten identisch sein. Theoretisch. Mhm. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, sehen wir bald.
Ja, okay.
In der nächsten Zeit, ja.
Der German, der schreibt ja diesen Bloomberg-Newsletter und der ist manchmal so ein bisschen kryptisch. Und so. Ist nicht so ganz klar, was da immer gemeint ist. Und da fließen so Gerüchte und Meinungen zusammen. Und da haben wir immer das Problem, was meint er eigentlich?
Ja.
Manchmal setzt er sich aber in einen Podcast rein und ist da ein bisschen ungefiltert, aber hat zumindest keinen Editor davor, der das nochmal umformuliert und solche Sachen. Und er saß in einem Podcast, da kam jetzt auch nicht viel Neues rum, weil er halt auch von Bloomberg offensichtlich die Maßgabe hat, keine neuen Leaks auf irgendwelchen Podcasts zu leaken.
Ja.
Aber er hat zumindest ein bisschen konkretisiert, was er in diesem Vision Pro 4K, was er da rausliest.
Ah.
Und ich habe jetzt davon meine eigene Interpretation, was das bedeutet. Weil es gibt jetzt, künftig gibt es nicht mehr eine Vision Pro 4K, sondern es gibt drei Vision Pro 4K. Nämlich die wir jetzt haben,
Ganz kurz, sind wir jetzt bei deiner Interpretation?
Meine.
Okay.
Und ich glaube, es gibt keine neue Hardware. Das bleibt genau die gleiche Brille. Mhm. Nur, dass sie in der billigeren Version, weil eine von den neuen ist die billigere Version, aber die billigere Version, die kannst du auch erzeugen dadurch, dass du einfach den Preis senkst und das Strickband weglässt.
Das ist ja smart.
So, tada. Die Brille ist billiger.
Unsere Marketing-Spezialisten haben stundenlang nachgedacht.
Wie sie den Preis senken können.
Also ich denke, vielleicht lassen sie ein Zubehör weg oder so. Das Strickband würde sich zum Beispiel anbieten, weil das sowieso, also nicht niemand trägt, aber was halt, das ja, also es muss halt weg.
Ja, es ist sicher unnatürlich teuer, wahrscheinlich, ja.
Und dann könnten sie weiterhin die jetzige normale verkaufen, wie mit dem Strickband und vielleicht noch ein Case dazu schmeißen oder so für den höheren Preis. Und dann sagt er, es gibt noch die Pro, die Super Pro Ultra Version davon, die ist für Anwendungen, wo keine Latenz existieren darf. Also für Ärzte, für Industrie, für Dingsbums. Und das ist meiner Meinung nach, was er damit sagen möchte, ist auch das gleiche Modell, nur plus Dev-Strappen, damit du USB einstecken kannst. Und ich glaube, das ist alles.
Es hört sich exakt so an wie dasselbe Ding mit Dev-Strappen, weil das ist genau das, was der halt macht. Ja.
Und das würde auch das Problem lösen, was Apple vermutlich hat, dass die Lager überlaufen mit dem Ding. Weil wenn sie an Industriekunden ein paar Tausend nur verkauft haben und letztes Jahr bei Sony Displays für 500.000 Vision Pro bestellt haben. Und dann hast du noch 100 YouTuber, die das Ding gekauft haben und 3 Hörer von uns und eine bei Heise. Aha. Und das
war's.
Zwei. Sorry.
Ja.
Das sind schon 2 zu viele.
So. Das sind schon 2 mehr als verkauft wurden sonst.
Dann haben sie im Lager noch 450.000 Stück. Und vielleicht noch 3 Ölscheichs und sowas. Aber ich glaube, das ist eine Menge, die sogar Apple merkt im Lager und was das Geld gekostet hat, die zu produzieren. Und die müssen jetzt raus. Deswegen hauen sie jetzt einen Teil billiger raus, einen Teil sagen, Dev-Strappen, Industrie, voll gut für Ärzte, damit sie nicht daneben schneiden. Und ich glaube, das ist es. Und da bis neue Hardware kommt, da warten wir noch lange. Würde ich jetzt interpretieren aus dem Interview.
Ja, das ist eine interessante Interpretation und ich glaube, wir haben ja schon über diese Möglichkeit gesprochen, dass sie praktisch die jetzige Generation halt, die einfach definitiv zu diesem Zeitpunkt vor allem in irgendwelchen Logistikzentren rum vor sich hin schläft und nichts macht und Staub ansetzt, dass sie die in irgendeiner Form rausschleudern, bietet sich schon an. Die Frage ist halt, ob sie parallel für die Vision Pro halt nochmal so ein Chip-Upgrade halt machen. Einfach M4, M5 rein und irgendeine Art von neuen Echtzeit-Chip dazu packen, R2, und dann sagen, hey, hier ist das neue Modell, das kostet $3.500 und ist halt ansonsten von der Hardware immer noch identisch. Das löst natürlich das größte Problem nicht, dass es halt einfach zu schwer ist und zu nervend auf den Kopf zu tragen. Aber wäre halt ein sehr wahrscheinlich in Anführungszeichen wie immer sehr einfacher Weg, um nach vorne zu kommen und dann die Lager leer zu räumen mit den M2-Varianten, die halt jetzt produziert wurden, die aber auch das gute Display haben oder das gut genug, die gut genugen Displays. Und das halt, ja, da ist dann natürlich das Spannende, wo sie den Preis halt, wie tief kriegen sie diesen Preis?
Es gibt so ähnliche Geschichte, es ist nicht genau das gleiche, aber zum Beispiel Tesla hat ja seit Jahren und Jahren und Jahren hat ja angekündigt, ein billigeres Modell für die Massen. Ja? Mhm. Und das war so, das Gerücht ging so in Richtung von sowas Ähnliches wie ein Golf, ja, oder wie so ein normal großes Auto oder sowas, ja. Und es wurde auch in den letzten Jahren, Monaten wurde es immer wieder so, ja, das günstigere Model, was auch immer, kommt dann daher. Und das haben sie auch geteasert und der Aktienkurs hat lustige Bewegungen gemacht und es hat sich am Schluss rausgestellt, dass das billigere Modell, was jetzt tatsächlich gekommen ist, ist einfach ein Model 3 und 2 mit einem Motor weniger.
Das ist ja.
Da haben wir einen Motor nicht eingebaut, kostet irgendwie $2.000 weniger. Krass. Mhm. So.
Eine normale Größe ist ja auch relativ.
Ja, für welches Land. Ne? Dann hatte ich euch Hausaufgaben aufgegeben. Ihr möchtet bitte dieses Video von Apple anschauen. How to convince your parents to get your Mac. Das ist ein Werbespot, 7 Minuten 28. Der ist erstaunlich, weil zum einen richtet er sich an Schüler-Studenten, die ihre Eltern überzeugen sollen, ihnen einen Mac zu kaufen. Zum anderen ist er nur 7 Minuten lang, fühlt sich aber an wie eine halbe Stunde und sie haben ihn nach einem Tag wieder von YouTube runtergelöscht.
Ja.
Das passiert ja nur eher selten. Basti, habe ich gesagt, schau mal an, wie viel hast du geschafft?
1 Minute und 3.
Das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil so viel habe ich nicht geschafft.
Das ist wirklich super cringeworthy. Also ich weiß gar nicht, wir erinnern uns an 1000 No's for 1 Yes. Mhm. Und dann schaust du dir das an und also das No ist wirklich sehr spät gekommen. Und
du kannst
das macht hinten vorne keinen Sinn.
Das ist so ein Dude, der gibt vor einem Auditorium von Schülern eine Präsentation. Ja, und der ist halt so ein Grinchfest, der gute Junge da. Und der gibt den halt Argumente, wieso ein Mac sehr gut ist. Also irgendwie kannst du, wenn du verlierst, Find My und hier Garantie und für Schüler $100 Rabatt extra und so. Und es gab eine PowerPoint, die man sich runterladen kann und da sein eigenes Bild reinkleben kann als Schüler und das dann seinen Eltern zeigen soll. So, guck mal hier, ich brauche einen Mac, weil hier Begründung einfügen. Aber das Video ist so schlimm, dass sie es wieder runtergenommen haben.
Also ich fand es noch nicht mal irgendwie cringe, sondern ich fand, das war einfach so nichts, also einfach wie so eine seltsame, so eine Blubberflüssigkeit, die sich so überall ergießt und wo du so denkst, so, ich will hier weg.
Naja, aber wenn sie es nicht gelöscht hätten, würden wir jetzt nicht drüber reden.
Ja. Ja.
Wenn sie einfach hätten stehen lassen, dann wäre egal.
Das ist ja der alte Effekt, der da an dieser Stelle immer herauskommt. Dass das halt komisch ist, dass das rausgefallen ist und dann so in irgendeiner Form zurückgezogen wurde. Haben sie es von der Webseite auch komplett entfernt? Und
diese Seite gibt es noch, also wo du diese
Education-Seite.
Ja. Aber du kannst nicht mehr dieses Video gucken. Sollte sowieso niemand gucken, aber es ist erstaunlich, was da manchmal gedreht wird und dann wieder gelöscht wird.
Irgendjemand fand es wahrscheinlich lustig.
Geht so. Also es war ungewöhnlich, also ich habe das vor allem 1,5x angeschaut und es war mir viel zu, also das, weil der Typ auch so halt mit Absicht keine gute Präsentation macht. Ja und dann kommt irgendwie so der Hausmeister so und Zeug. Und
also, okay, das heißt, ich habe euch hoffentlich die Highlights verpasst. Also es soll ja lustig sein.
Mhm.
Und das soll ja auf so eine gewisse, soll irgendwie einen gewissen Humor haben, zündet bei mir halt überhaupt nicht. Und was halt dazu kommt, wir sagen, es ist halt nur 7 Minuten, aber es ist halt 7 Minuten lang. Für eine Zielgruppe, die gewohnt ist, irgendwie 12-Sekunden Videos anzuschauen.
Mhm.
Und
die sind ja auch besser, tatsächlich besser, wahrscheinlich besser mit einem Mac bedient. Ja, weil das ist wahrscheinlich ein guter Deal, 900 für so ein MacBook Air.
Ja, möglich.
Okay, gut. Dann sollen wir mal zu den Picks einbiegen. Ich habe da mal was vorbereitet. Nämlich hat mir die Firma Ugreen ein NAS zugeschickt. Ich hole das mal hier rein. Das ist ein bisschen schwer. Sehr schwer. Das ist hier dieses Gerät. Mal sehen, mit 4 Bays. 4 Bays mit 3,5 Zoll Festplatten und diversen anderen Dingen. Ich stelle es mir hier zur Seite, es ist sehr schwer. Dieses drehende Blech, das vergisst man ein bisschen, wenn man zu viel mit SSDs rumgetan hat. Es ist schon auch echt schwer. Die haben mir dieses Gerät mal zur Verfügung gestellt und das ist ganz interessant. Ich habe ja eine lange Historie mit NAS-Geräten und bin immer von diesen NAS-Geräten irgendwie enttäuscht worden und das macht hier aber einen ganz guten Eindruck. Das ist nämlich auf x86-Basis, da ist ein Pentium Gold drin. Wir lernen heute, es gibt eine Produktreihe von Intel, die heißt Pentium Gold.
What? Das wusste ich nicht.
Und das ist im Unterschied zu vielen anderen NAS-Geräten, die ich bisher hatte, ist das eine schnelle CPU, was wichtig sein kann, wenn du auf diesem NAS noch andere Sachen machen möchtest, außer nur den reinen NAS-Betrieb. Das ist nämlich ein 5-Kern mit 6 Threads. Einmal Performance und 4-mal Efficiency und hat auch Support für die Video Encode. Also hier Quicksync ist drin, wenn du damit irgendwie Video neu encodieren möchtest, was du ja vielleicht für deinen Mediaserver haben möchtest, dann geht es damit auch. Ich habe hier das Modell mit 4 Bays. Das gibt es aber auch noch in 2 Bay, 4 Bay, 6 Bay und 8 Bay. und entsprechend die Preise. Also da gibt es noch kleine Unterschiede im Ausbau. So, es gibt eine Plus-Version, die hat dann die größere CPU und einen 10-Gigabit-Port extra. Aber ansonsten sind die so alle in diesem Bereich. Und die Preise, die gehen so vom 2-Bay jetzt aktuell 300 Euro mehr oder weniger. Das 4-Bay kostet ungefähr 600 und das 8-Bay kostet dann ungefähr 1300. Das kommt hier mit 8 GB RAM vorausgestattet, kannst du aber erweitern. Du kannst einfach unten den Deckel aufmachen, da ist eine Klappe und da kannst du nochmal extra RAM reinstecken, wenn du das erweitern möchtest, weil du auf dem Ding zum Beispiel irgendwelche Docker-Geschichten oder virtuelle Maschinen laufen lassen möchtest. Ja? Weil es ist einfach ein PC, das ist eigentlich nur ein PC.
Das heißt, es ist auch nicht irgendwie abgefahrener RAM, sondern halbwegs normaler RAM?
Ganz normaler RAM, ganz normale. Unten drin hast du auch nochmal zwei Slots extra offen für M2 SSDs, die du dort reinstecken kannst.
Ach, okay, wild.
Ja, und eine dritte SSD ist drin, da läuft das eigene Betriebssystem von denen drauf. Das heißt UGOS, ja, für Ugreen OS. Und das ist deren System. Die sind jetzt relativ neu auf dem Markt. Die haben diese Reihe von NAS-Systemen mit einem Kickstarter gestartet. Auch schon die ganze Palette haben sie damals gestartet und haben dieses Ding da rausgebracht. Das heißt, die Software ist noch relativ neu. Die Software, die kriegt ihre Updates, die unterstützt noch nicht alles, was jetzt andere Systeme unterstützen, aber die sind auf dem Weg. Also die meisten wichtigen Sachen sind dazu erledigt, aber die ganz feinen Feinheiten sind noch nicht ganz fertig. Was aber funktioniert ist, du steckst da deine Platten rein und läufst dann durch so einen Assistenten durch, die haben so eine Web-Oberfläche, die so ein bisschen aussieht wie das eigene Betriebssystem. Und kannst dann sagen, ich habe hier meine Storage Pools und auf den Storage Pools mache ich dann Volumes und von den Volumes mache ich dann Shares. Und diese Shares kannst du dann über dein beliebiges SMB oder wie auch immer rausgeben. Du kannst User anlegen, du kannst den Usern Folder geben oder du gibst halt gescherte Shares für mehrere Teilnehmer dort raus. Hast dann deine Admin-User, deine User-User und so weiter. Das funktioniert alles. Genau, dann hast du maximale Kapazität von dem Ding, da kannst du jetzt 24er reinstecken. Also hast du 4x24 Terabyte. Ich habe jetzt hier 4x4 zum Beispiel drin und du kannst halt konfigurieren, welche Sorte RAID möchtest du haben. Hier JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, wie auch immer, sagt er dir auch, was empfiehlt er dir, was möchtest du jetzt dort haben. Und an System unten drunter verwenden sie halt das, was von Linux von Haus aus mitkommt, sprich ein X4 oder ein BetaFS kannst du direkt haben. ZFS haben sie nicht. Ja. Und er sagt ja auch hier mit BetaFS oder ButterFS kann man sich auch unterhalten, wie das Ding jetzt heißt. Kannst du halt, hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten, kannst Snapshots fahren, hast Copy on Write und sowas. Bei X4 ist mehr abgehangen, ist dafür auch schneller, potenziell. Ich habe das mal ausprobiert hier mit einem, meinem Mac Mini Intel, der hat einen 10 Gigabit Port und der hat einen 10 Gigabit Port, dann kann man die einfach zusammenstecken, weil ich habe keinen 10 Gigabit Switch. Mhm. Aber wenn man die einfach zusammensteckt, dann erscheint halt dieses NAS auf dem Intel Mini als 10 Gigabit Device und es hat noch einen zweiten Port mit 2,5 Gigabit und damit kann ich halt zu meinen anderen Macs über meinen Switch gehen und sowas. Mhm. Und sie haben angeregt, zum Beispiel mal zu vergleichen, wie ist das denn, wenn ich jetzt einen Terabyte-File übers LAN dort reinschiebe oder wenn ich einen Terabyte-File in meine Cloud-Storage hochschiebe. Haben sie aber nicht dran gedacht, dass wir in Deutschland sind und hier gibt es gar keine Terabyte Cloud Storage. Oder Vergleich nee, es ist halt sauschnell, ja, und dadurch, dass die CPU da drin auch ganz anständig ist, wartest du auch bei den 10 Gigabit File-Transfers, so effektive Geschwindigkeit, die du im Schreiben bekommst, ist so im mittleren 3, 4, 5 Gigabit Bereich. Das liegt aber daran, dass ich hier keine SSD drin habe, die als Write-Puffer genutzt werden könnte. Es geht halt direkt auf die Platten und die sind ein bisschen langsamer. Also mit einem User kriegst du die 10 Gigabit nicht voll, aber mit mehreren Usern vermutlich, wenn die große Files schreiben würden, eventuell doch. Und auf jeden Fall, wenn du die SSD-Caches dort reingeben würdest. Was auch funktioniert bei dem Ding, du kannst es als Time-Machine-Ziel angeben. Der meldet sich im System als mit Bonjour, als Server. Und du kannst dann im Mac einfach sagen, hier, Time Machine dorthin mit folgendem Quota. So viel darfst du dorthin schieben, kann jeder User dann einstellen, hier so ein Terabyte oder wie viel auch immer. Und dann macht der Time Machine die Backups hin, so wie das gehört.
Ist es erlaubt zu sagen, dass ich keine Time Machine Backups mache? Oder ist,
ja, das ist so wie Leo, der macht auch keine Time Machine Backups. Wenn du Features haben wolltest von deinem Linux RAID Management, was das WebUI noch nicht unterstützt, kannst du dich auch auf dem Ding mit SSH einloggen und wenn du weißt, wie es geht, kannst du mit diesem MD-Admin-Tool auch deine RAID-Geschichten von Hand konfigurieren. Also wenn du irgendwas Spezielles brauchst oder so, kannst du auch von Hand an das Ding dran. Der große Vorteil ist auch gegenüber anderen RAID-Systemen, die ein proprietäres RAID-System verwenden, dass du, wenn was schief gehen sollte, wenn dieser PC da drin kaputt gehen sollte, dann nimmst du deine 4 Platten raus, tust die in irgendeinen PC mit 4 Slots und kannst an deinen Daten wieder dran, weil das normales Linux cool. RAID ohne irgendwelche extra Würste ist, was auch ganz hilfreich sein kann. So, wenn du da mit SSH dran gehst oder irgendwas, dann kannst du auch, mach deine Warranty nicht kaputt, bleibt die normale Warranty. Sie haben in ihrem Webinterface haben sie einiges an Apps eingebaut. Da haben sie Docker von Haus aus eingebaut und den Docker kannst du erstmal installieren, was du möchtest oder auch so ein paar vorangefertigte Sachen reinstecken. Jellyfin oder wenn du möchtest Plex oder Nextcloud oder Home Assistant, kannst du alles auf dem Ding laufen lassen, weil es eh schon eine Linux-Büchse mit einem Intel-Stein drin ist. Über die Virtualisierung haben sie QEMU drin, kannst du halt dein Windows, dein Ubuntu, dein was auch immer du dort haben möchtest reinstecken, das geht auch alles. So, wenn dir das alles nicht passt und du sagst jetzt, ich brauche unbedingt ZFS, mein Leben hängt ab davon, dass ich ein NAS mit ZFS habe.
Normal, ne?
Dann hängst du hier eine Tastatur dran und einen Monitor dran, hat auch hinten HDMI-Output, weil es ist einfach nur ein PC.
Echt nicht blöd.
Gehst du in das BIOS von dem Ding rein und machst dort den Watchdog aus. Der Watchdog, der guckt, ob da wirklich UGOS drauf läuft. Und dann sagst du, ich brauche jetzt hier ohne Watchdog, damit ich was anderes booten kann und bootest dir x-beliebiges Open-Source-NAS-System deiner Wahl, was zum Beispiel ZFS spricht. Geht okay, auch.
Das heißt, du hast dann quasi mehr oder weniger ein schönes Gehäuse mit Base.
Mit einem mit 4 Base und mit 2 SSD Base und mit einem PC drin, genau. So. Wenn du möchtest, kannst du dich über deren Wolke einloggen in das Ding. Du kannst aber natürlich auch sowas wie das nicht machen und dich über ein VPN deiner Wahl dort einloggen. Dann installierst du dein VPN in so einem Container und dann hast du halt dein Tailscale oder was auch immer du benutzen möchtest auf dem Ding, um dich dort einzuloggen. Die haben eine iOS-App, die nicht verkehrt ist, die funktioniert, wo du dich auch lokal einloggen kannst, ohne deren Wolken-Account. Die haben sogar eine tvOS-App, wo du die Medieninhalte, die auf dem Ding liegen, abspielen kannst.
Oh, interessant, okay.
Ja. Genau, das kannst du dort alles das machen. Auch wenn du ein separates OS bootest, solange du die Finger von der SSD nimmst, wo das eingebaute Betriebssystem drauf liegt, macht es auch deine Garantie nicht kaputt. Dann kannst du einfach wieder deine anderes, wo auch immer du das dann installierst, entweder auf dem USB oder auf einer von den anderen SSDs, kannst du dein Third-Party-NAS-System installieren und dann das wieder rausziehen und dann ist auch deine Garantie wieder in Ordnung. Das sieht soweit ziemlich okay aus. Also das ist, wie gesagt, die Software ist noch nicht ganz fertig, die unterstützt noch nicht alles, was jetzt das drunterliegende Linux-RAID-System bereitstellt, aber so die Basics sind alle da. Und Wolkenintegration haben sie so ein bisschen was, wenn du da deinen Google Cloud Account oder sowas dranhängen möchtest. Also es ist auf dem Weg. Es ist nicht so fertig wie jetzt ein System, das schon seit 15, 20 Jahren NAS bereitstellt. Aber es ist halt relativ vergleichsweise offen. Die Preise sind so ein bisschen unterhalb von den Konkurrenten angelegt, würde ich sagen. Also hier das 4Bay, wie gesagt, jetzt so etwas unter 600 Euro. Und dann musst du halt die Platten dazu tun, was dir da dazu passt. Die haben auch so einen RAID-Rechner auf der Seite, wo du reinklicken kannst. Ich tue jetzt hier 4x24 rein und mit diesem RAID ist es dann so und mit diesem RAID-System ist es dann so. Und das sieht jetzt soweit ganz gut aus. Lautstärke ist, wie man sich das erwartet. 4 Platten machen halt ein bisschen Lärm, aber der Lüfter ist relativ relaxed. Stromverbrauch geben sie an mit Idle so in den 20er Watt und mit Betrieb um den 50er Watt so ungefähr. Und du hast auch noch hinten hast du Konnektoren HDMI, USB 3.2, nochmal zweimal USB 2, einmal 10 Gigabit, einmal 2,5 Gigabit, einmal Strom und auf der Vorderseite hast du nochmal USB und eine SD-Karte. Also kannst du dir auch überlegen, wenn du als Fotograf hingehst und dann Ingest direkt über die SD-Karte da reinschiebst und sowas machst. Sie haben auch einen lokalen AI-Dienst für die Fotos. Kannst du sagen, hier such mal Katzen und dann findet der Katzen und solche Sachen auf den Fotos, auch ohne in die Wolke zu gehen, weil der Stein da drin schnell genug ist, um Katzen zu erkennen und andere Dinge. Und soweit sieht das ganz okay aus. Ja, ich hatte die jetzt nicht auf dem Schirm, wie gesagt, über einen Kickstarter gestartet und so insgesamt ist es jetzt ein neuer Kandidat in dieser NAS-Welt und durch diese Offenheit ist mir halt relativ, mit, wegen der fehlenden Offenheit von den anderen Systemen bin ich immer auf die Nase gefallen. Ja, weil entweder die Firma pleite gegangen ist oder weil ich dann halt in dem System eingesperrt war. Und wenn ich auf ein anderes Gerät hätte wollen, hätte ich wieder eins von der gleichen Firma kaufen müssen.
Ja.
Bei dem hier ist es so, ich nehme einfach die Platten raus und stecke die in irgendeinen PC, boote da normales Linux drauf und dann ist da ein X4 RAID 5 drauf und das kann jede Linux-Kiste lesen.
Mhm. Ja, ja. Das ist ja gar nicht so blöd.
Das ist gar nicht so blöde. Zum Beispiel, was noch fehlt, ist zum Beispiel Verschlüsselung und Kompression, was da irgendwie auch gehen würde auf Linux, aber das haben sie zum Beispiel hier noch nicht drin. Na, aber dürfte wahrscheinlich noch kommen, aber man soll nie Hardware kaufen auf der Versprechung von Software-Updates. Ja. Aber das, was jetzt da ist, deckt das alles schon relativ gut ab. Wenn man sich ein bisschen umguckt auf Reddit und auf YouTube, da sind viele Leute, die viele lustige Sachen mit dem Ding machen, weil es einfach nur ein Linux-PC ist mit Platten drin, was ja hilfreich sein kann. Ich habe ja dieses Problem, dass diese Sendungen, die wir hier machen, dann doch etwas größer werden und wir haben eine ganze Handvoll davon schon gemacht.
Ja, ich erinnere mich.
Und ich hätte so gerne einen Ort, wo alle Folgen leben könnten.
Mhm.
Ja, und das versuche ich jetzt damit mal wieder. Ich habe hier so eine Handvoll Platten, die da mal, die ich da reinstecken kann. Und dann kann ich mal gucken, wie weit ich damit komme. Und dann kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt meine vorhandenen, ich habe zum Beispiel hier so einen Satz von 14 TB-Platten, die kann ich da mal reinstecken. Wenn ich die dann vollgespielt habe, was nicht so lange dauern dürfte, dann kann ich das natürlich auch wachsen und dann irgendwann 24er-Platten mir zulegen und das sollte dann weiterlaufen. Und du kannst halt auch, sie haben eine Liste von kompatiblen Platten, die du reinstecken solltest, aber alle anderen gehen wahrscheinlich auch. Kein Software-Dongle davor zum Beispiel.
Du kannst ja, es gibt das 8-Bay-Ding, macht bis zu 208 Terabyte, das ist schon nicht so wenig, habe ich kurz nachgezählt.
Mhm.
Okay.
Ja. Also schaue ich das mal an. Links sind in den Shownotes, beziehungsweise wenn ihr es jetzt auf YouTube seht, sind auch die Links zu den Dingern in der Videobeschreibung. Und vielen Dank an Jogreen, dass sie mir das Gerät mal zugeschickt haben. Gut. So, Basti, was hast du?
Ich habe Hardware auch dabei. Sie ist ein bisschen nerdiger Quatsch. Eigentlich ist es schon ein bisschen schade, wenn ich drüber nachdenke, dass Alex nicht da ist, weil der das Problem wahrscheinlich schon lange gelöst hat oder es in Finnland nicht, überhaupt nicht nötig ist. Wie ist denn bei euch so die Strategie, ihr bekommt irgendein offizielles Dokument oder eine Rechnung oder weiß nicht, was auf Papier zugeschickt? Was passiert damit?
Ich laufe kreischend weg und schicke es an den Steuerberater.
Ja, das ist angenommen, es ist keine, also ein offizielles Dokument, was du irgendwie vielleicht wieder haben möchtest, schieß einfach auch einen Steuerberater. Oh, Geburtsurkunde oder weiß ich nicht mehr. Ja, Steuerberater.
Ich habe so ein faszinierendes System von Hängeordnern, wo theoretisch solche Sachen reingehören würden, aber diese Hängeordner sind schon voll mit anderen wichtigen Dokumenten. Das heißt, ich kann da nichts dazu stecken. Das ist das gleiche Problem wie mit dem NAS, nur in Papier. Das NAS ist voll, das alte NAS ist voll. Ich brauche ein neues NAS. Und da ist kein Platz mehr für neue Hängefolder, deswegen liegt es auf dem Tisch, auf dem Stapel.
Hey, wir haben ein ähnliches Problem. Leo, hast du das Problem für dich irgendwie gelöst?
Ich besitze lustigerweise auch Hängeordner, die bei mir nur nicht hängen.
Das wird immer besser.
Ja, weil ich meine, dann müssen wir die ja irgendwo hinhängen. Das ist ja sehr, sehr komisches Konzept, Hängeordner. Aber also ich benutze die Hängeordner liegend. Und in die stopfe ich Papier einfach rein. Oben. So, gelöst.
Mhm.
Und dann mache ich den Schrank zu.
Machst du den Schrank so auf, lustig. Kommt alles raus.
Nein. Das ist gut in den Hängeordner verstaut. Das ist eine todsichere Methode.
Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich den eigentlichen Pick machen sollte oder Leo das Ding zeigen sollte, mit dem man die Hängeordner aufhängen kann und ich habe sowas neulich gekauft. Ja. Aber ich sehe schon eine Konstante, die bei uns dreien korrekt ist, nämlich eine Hängeregistratur.
Richtig.
Die in irgendeinem Fall in irgendeiner Weise missbraucht wird. Bei zweien von uns sind sie voll und wir legen das Zeug irgendwo anders hin und beim dritten sind irgendwie illegale Ablagesysteme, die, weiß ich nicht erlaubt sind. Genau, und das Problem ist dann bei mir immer, Also ich habe dann auch Sachen in Hängeregistraturen drin, die dann meistens aber schlecht sortiert sind und ich finde Sachen nicht mehr. Und ich hätte gerne halt Zugriff auf meine Daten. Auf meine, was heißt Daten? Auf meine...
Dann stell halt eine DSGVO-Anfrage an. Ja, ich will meine Daten raus.
Ja, meine an die Post und so weiter. Ja. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich hatte mal so einen Papierscanner aus Pappe, wo du quasi oben ein Telefon draufgelegt hast. Okay. Das war dann dauerhaft, da hat mir mal, das ist aber schon, weiß nicht, 6 Jahre her oder so, da hatten wir mal drüber geredet. Das war dann auf Dauer ein bisschen clunky. Und hat halt insgesamt viel Platz weggenommen.
Ja,
das war so, eine Box und du konntest das Zeug dann unten reinschieben, wenn du es abgescannt hast. Aber es hat halt relativ viel Platz weggenommen und auf Dauer war es bei mir dann im Dach zumindest, da wo ich die Schräge habe, nicht so gut benutzbar. Und ich hatte eine ganz lange Zeit alles in Evernote drin und da war ich auch nicht glücklich mit. Und ich hatte mir vor Jahren so einen ScanSnap S1300i Einzugsscanner gekauft. Und da war dann irgendwann Treiber discontinued und whatever. Inzwischen gibt es, glaube ich, wieder welche, für macOS zum Beispiel zumindest. Und eigentlich hätte ich das sehr charmant gefunden, immer so einen Einzugsscanner zu haben, wo du theoretisch alles easy digitalisieren kannst. Mhm. Allerdings war ja bis vor ein paar Monaten mein Setup ja nicht so, dass da immer ein Rechner ist, mit denen ich einfach bescannen hätte können. Sondern da war ja im Zweifel ein Notebook, das halt nicht da ist, sondern in einem Rucksack oder weiß nicht was. Und in dem Moment, wo das ein Notebook ein Rucksack ist, scannst du gar nicht so viel mit so einem Scanner. Und dann wies mich Freund Markus darauf hin, dass er alles einscannt und den Rest einfach schreddert.
Ja.
So, okay.
Ich kann dir noch einen besseren Tipp geben. Du sparst dir einfach das Einscannen, schredderst gleich.
Ich nehme von dir so viele Dokumentarchivierungstipps an wie von Alex Steuertipps.
Also alle.
Jetzt wollte ich also ein System haben, also hier die längste Introduction zu, was ist denn eigentlich der Pick, aber seid ihr gewohnt. Sagte Markus, wie scannst du? Aber wie? Fragezeichen. Meine Erwartung war irgendwie ein iCloud Drive, weil der Apple so toll findet wie ihr. Und die Antwort war aber eine ganz andere, nämlich auch auf, der scannt quasi in seinen NAS, aber auf seinem NAS läuft Paperless NGX. Und Paperless NGX ist halt eine Open Source Software, die dafür da ist, einen Paperless-Workflow zu haben, nämlich einen papierlosen Workflow, wo man Papiere hineinscannt. Und da gibt es halt eine Web-Oberfläche dazu. Und am Schluss ist das natürlich ein Stück Software, was auf einer Linux-Büchse laufen kann. Und dann habe ich überlegt, was für eine Linux-Büchse könnte man denn da nehmen? Und habe noch einen Raspberry 3 gefunden. Und dann habe ich auf diesem Raspberry 3 habe ich Paperless NGX installiert. Das ist einfach 3 Sekunden, hast du das da installiert. Und habe dann mal geguckt, könnte denn vielleicht der Raspberry auch mit meinem ScanSnap reden? Mhm. Und turns out kann er natürlich. Und habe ich mir ein Skript gebaut, das mit dem interagiert, dass ich Sachen Papier einlegen kann, auf den Knopf drücken kann und dann wird über Sane, also über die Sane-Library wird halt dann das Papier, das da drin ist, eingescannt und dann Paperless im Hintergrund übergeben. Und was Paperless halt dann tut, ist, das macht halt Texterkennung auf dem ganzen Zeug, indiziert es, versucht, du kannst Regeln irgendwie anlegen, wenn Absender so und so ist, dann sortiert es da und da hinweg. Und das mache ich seit einem Jahr, glaube ich, jetzt. Und das ist einfach sehr, sehr geil, weil ich bekomme halt irgendwie Post, wo ich sage, okay, das ist was, das brauche ich vielleicht nochmal oder das sollte ich nochmal im Zugriff haben, schiebe ich das in diesen ScanSnap rein, drücke auf den Knopf, der Raspberry direkt darunter, der kümmert sich darum, dass das eingescannt wird, speichert das auf dem Ding. Gleichzeitig wird ein Backup in die Nextcloud gemacht. Und das funktioniert einfach. Und ich kann mit dem Smartphone drauf zugreifen. Es gibt verschiedenste Paperless NGX Client Apps. Du könntest es auch beim Browser machen. Also oder auf dem Mac habe ich irgendwie Paper Parrot zum Beispiel installiert. Und man kommt da einfach dran. Ich habe dann noch Cloud Flare D installiert, dass ich da von draußen sinnvoll drankomme, ohne mich jedes Mal ins VPN hängen zu müssen. Und das ist sehr, sehr nett und das funktioniert einfach. Und klar ist einmal das Einrichten von, da ist ein Scanner dran, da muss man halt wissen, wie man auf Linux auf der Kommandozeile oder also mit einem Scanner redet und dass er das auf der richtigen Stelle hinlegt. Aber die Alternative wäre natürlich,
das du hast Gute ist ja inzwischen, wenn du auch, oder wenn jetzt Hörer sagen so, hier Linux komme ich nie klar mit und das ist immer so ein Theater und dann musst du 10.000 Foren durchlesen, die sich drüber streiten, ob jetzt dieser, du willst nur wissen, wie der ScanSnap funktioniert, aber die streiten sich drüber, ob der mit Fujitsu, ob die die richtige Lizenz für ihren Treiber und so und so weiter. Das nimmst du ChatGPT und schreibst da rein, ich möchte den ScanSnap auf Linux und der antwortet meistens richtig.
Ja, und der erzählt ja auch nichts von irgendwelchen Treibern. Das ist ziemlich angenehm. Und wenn dann nur welche, wie du ihn installieren kannst. Das ist, ja, ist wahr. Das stimmt. Und das funktioniert dann halt einfach am Ende des Tages. Und wenn man einen Einzugsscanner hat, der halt an einen Netzwerkstorage schicken kann, dann kann man sich das halt auch so einrichten, dass der einfach im lokalen Netzwerk an den Ingest-Folder von dem Paperless Client schickt und das Ding kann halt auch auf einem NAS laufen. Ne? Also du kannst sicher hier auf die Ugin-Büchse von vorhin, wenn du da, vielleicht gibt es es auch fertig als fertiges Paket, weiß ich nicht, oder noch nicht, oder vielleicht bald, oder vielleicht gibt es, weiß ich nicht, aber im Zweifel könntest du es dir natürlich auch da drauf pumpen über SSH wahrscheinlich und dann könntest du es da auch hinpumpen und das geht auf vielen anderen NASen halt auch und das ist echt nice.
Ich habe natürlich so einen ScanSnap und der ist auch nett und alles, der wird aber nicht mehr richtig von modernem macOS unterstützt, was schade ist.
Ja, sowas bei mir auch.
Das ist das eine Problem, da gibt es Workarounds oder irgendwelche Apps, die das trotzdem noch machen. Mit Linux müsste es auch wahrscheinlich funktionieren. Und ich schaue gerade nach, ob man in Paperless von meinem Brother Laserdrucker-Scanner reinscannen kann, weil der hat eine Funktion, die sehr gut ist grundsätzlich. Nimmst ein Stück Papier oder ein Stapel Papier und steckst ihn in den Brother Laserprinter rein und drückst dann auf dem Laserprinter Scan to PC und dann schickt dir diese Scans, die er anfertigt, irgendwo hin ins Netzwerk. Und ich schaue gerade, ob das geht und es müsste wahrscheinlich vielleicht manchmal gehen. Er hat auf jeden Fall der hat wahrscheinlich auch so ein E-Mail-Raus-System da dran. Vielleicht geht das wäre ganz cool. Dann kann man sich nämlich diesen Brother Printer, den man sowieso kaufen sollte, weil der sehr okay ist und nichts kostet, und einen Einzug hat und eine Scan-Funktion hat und eine okay iOS-Funktion hat, dann damit vielleicht auch was machen.
Also wenn der halt einen SMB-Share oder so im lokalen Netzwerk schieben kann, dann den kriegst du halt auch noch eingerichtet, dass der Folder halt auf einem SMB-Share irgendwo rumliegt. Oder FTP im schlimmsten Fall, wenn es wirklich nicht anders geht. Und das ist tatsächlich einfach sehr nett. Und da habe ich meinen Schmu jetzt drin. Und komme da immer dran. Und ich mag das.
Ja, das ist echt nicht so verkehrt, wenn man da eine zentrale Stelle hätte und das, wenn halt das auch im lokalen NAS dann liegt und das nochmal in die Wolke zu Dropbox oder Nextcloud oder irgendwas hochschiebt, ist halt auch relativ schwer, das dann Zeug wieder zu verlieren.
Genau, das ist der Punkt. Also das hilft. Bei mir ist es halt lokal im Haus zweimal gesichert auf dem Ding selber und nochmal auf einem Share im Home Assistant und dann geht's halt noch an die Wolke und das ist schon cool. Also es ist ein bisschen aufwendiger als weiß ich nicht, Sachen in eine Liegeregistratur zu hängen. Aber man kann das halt einfach machen.
So. Gut. Ich linke all das in den Shownotes von der 956 und dann könnt ihr dort Dinge anklicken. Leo, was hast du?
Ich pick diese Woche der Gelegenheit halber Project Indigo oder einfach Indigo, nämlich die Kamera-App, die einfach aus Adobe rausgefallen ist. Auch relativ ohne Vorlaufzeit, kam einfach so. Zumindest ich hatte vorher noch nichts davon gehört, dass sie da an irgendwas schrauben. Und das ist auf der einen Seite ist es sehr unspektakulär, weil es halt einfach eine weitere Kamera-App ist, die so ein paar von den Einstellmöglichkeiten, also mehr manuelle Einstellmöglichkeiten halt bietet als Apples Kamera-App, aber halt Zeug, was du natürlich in zig anderen Kamera-Apps auch findest. Aber sie machen natürlich viel Krempel. und haben sich auch offensichtlich sehr viele Gedanken gemacht, was sie da eigentlich machen wollen und was es eigentlich bedeutet, wenn wir unsere Fotos halt mit dem Smartphone nun mal machen und was halt ein Berg an Einschränkungen von der Optik und Chip und Sensor und so weiter unterworfen ist. Aber am Schluss halt nun mal die Kamera ist, die halt meistens halt dabei ist und vorhanden ist und dafür natürlich schon eine sehr gute Kamera ist. Und sie versuchen vor allem so einen eigenen Look halt irgendwie da rauszukitzeln, der zumindest interessant ist. Also man kann sich mal auch dieses Posting, was sie veröffentlicht haben, durchlesen und die App natürlich auch selbst anschauen und ein bisschen mit rumspielen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das mal eine Standard-Kamera-App wird, aber ich finde einfach sehr eine der interessantesten neuen Kamera-Apps, die seit langer, langer Zeit jetzt plötzlich mal einfach fürs iPhone rausgefallen sind. Und du hast halt, also ich meine, der Ansatz ist eigentlich, ich meine, Apple macht nicht viel anderes als die Idee natürlich oder fast alle inzwischen läuft es ja immer darauf hinaus, dass du natürlich nicht einfach mehr ein Foto machst, das sozusagen das Bild darstellt, sondern du machst halt zig Fotos oder Frames und kombinierst die halt zu einer Aufnahme und hast damit natürlich viel mehr Möglichkeiten auch mitunter spielerisch zu arbeiten, was du da vom Bildmotiv machen willst. Also sie zeigen zum Beispiel natürlich auch Langzeitbelichtungen, auch sehr aufwendiges Zeug, das sie da gemacht haben. Manches auch nachbearbeitet nochmal in Lightroom. Es spielt natürlich mit Lightroom und mit anderem Adobe-Zeug zusammen. Aber die App selbst ist erstmal für sich allein einfach da, lässt sich auch einfach so ohne Adobe-Account und alles benutzen. Und liefert halt auch einfach so auf Klick erstmal schon zumindest interessante Ergebnisse. Und
Sie haben so ein paar extra AI-Funktionen dazu, nämlich zum einen so ein AI-Denoise, der anders funktioniert als der eingebaute, aber du hast halt die Option, erstmal dein Noise aufzunehmen und danach zu gucken, was du damit anfängst. Ja. Mhm. Der lädt ein extra Modell runter und das, also ich habe ihm halt ein super verrauschtes Bild gegeben, ist total explodiert und das iPhone hat überhitzt. Das hat bei mir nur überhitzt die ganze Zeit. Und das andere AI-Ding, was sie haben, ist halt Spiegelungen entfernen. Das heißt, wenn du irgendwas durch eine Scheibe aufgenommen hast, dann sollte das halt die Spiegelung von der Scheibe runternehmen. Zum Beispiel irgendwas im Museum oder irgendein Plan oder sowas. Und das habe ich noch nicht so hinbekommen. Ich habe zum Beispiel eine Spiegelung im Fernseher aufgenommen, habe geguckt, aber die entfernen kann, ging nicht.
Ja, aber bei mir ist der Download von diesen zwei KI-Tools, die man, du hast ja schon gesagt, runterladen muss, das ist bei mir bis jetzt einfach gescheitert aus irgendeinem Grund. Nee. Ist irgendwie nicht passiert, der Download.
Nee, weißt du, was er gemacht hat? Jetzt verstehe ich das. Der hat mir den ausgeschalteten Fernseher hat er mir zurückgegeben, ohne Spiegelung. Das hat doch funktioniert.
Okay.
Das war halt eine graue Fläche, aber es war okay.
Ja, okay. Ja, naja. Also diese zwei Tools, die sie da integriert haben, und da kommt vielleicht ja noch mehr auch hinterher, die habe ich eben noch nicht ausprobiert, weil einfach sich geweigert hat, das zu laden. Aber der Basismodus ist halt sehr interessant, den sie da drin haben und einfach das Ergebnis, was sie zusammenfügen aus den Bildern, die sie halt aufnehmen. Und es sind halt offensichtlich mehr, als zum Beispiel Apple jetzt auch für ein Foto schießt und kombiniert. Und du kannst sogar damit rumspielen, glaube ich, und selbst einstellen, wie viele Frames du praktisch erfassen möchtest für ein Foto und damit natürlich auch experimentieren und spielen und hast da so ein weiteres Drehrädchen, an dem du drehen kannst und halt die Kamera beeinflussen kannst. Und finde ich alles halt sehr spannend und auch so als einfach natürlich mit dem Versuch, da das einfach nur so als Schnellknipse zu benutzen und zu schauen, was halt Adobe praktisch an Magie da reinsteckt und was für ein Look dann letztlich als Foto am Schluss rausfällt. Und ich habe es jetzt noch nicht in vielen verschiedenen Licht- und Situationen eingesetzt. Insofern bin ich mal neugierig. Aber die Beispielbilder finde ich sehr interessant, die sie da in ihrem Posting auch drin haben. Manches finde ich auch vom Look nicht so vorteilhaft. Manches sieht für mich aus wie so Stockfotografie, finde ich nicht so super ansprechend. Aber du hast halt so eine relativ neutrale Basis. Und das scheint irgendwie auch ihr Ziel zu sein. Halt letztlich so ein Spiegelreflexkamera-stilartiges Foto, neutral Foto da rausfallen zu lassen aus der Smartphone-Kamera letztlich. Und das ist zumindest ein nettes Konzept und ich bin halt mal gespannt, wie sie das vor allem weitertreiben und vorantreiben.
Ja, Und du kannst halt auswählen, dass du immer DNG plus JPEG aufnimmst oder nur JPEG. Mhm. Und dann hast du ein bisschen mehr Optionen, was du da machen kannst. Man muss befürchten, dass sie es halt irgendwann in ihr Abo mit reinschrauben, was schade wäre.
Ja.
Und weil da die Auswahl an Kamera-Apps ist nicht so tierisch groß, wie man sich erhoffen würde fürs iPhone. Und man kann durchaus an dem Standard-Look, den Apple auf den Kameras spielt, findet man Sachen, an denen man vielleicht was auszusetzen hätte. Ja, also da und ich krieg's aber auch nicht hin, irgendwie mal immer Haylight zu verwenden oder irgendwas.
Ja.
Und ich habe also, neulich eine App runtergeladen, die soll einen sehr schönen analogen Video, also einen Film-Look auf Video draufkleben. Ja, habe ich runtergeladen, aber die wollen halt sofort das Abo haben, ohne mal eine Demo zu zeigen. Und
das ist sehr nervend auch geworden bei Kamera-Apps inzwischen, die Abo-Geschichten, die sich auch oft nicht so richtig erschließen, finde ich, wo mit dem Mehrwert nicht so richtig klar wird, muss ich sagen. Und ich bin mit Apples Kamera-App oder überhaupt mit der iPhone-Kamera seit dem iPhone 16 und den neuen fotografischen Stilen sehr viel mehr im Reinen, als ich es vorher war. Weil das läuft halt immer darauf hinaus, dass ich dann mit dem fotografischen Stil im Nachgang praktisch dieses Wischding nach rechts unten ziehe. Und damit sieht ein Foto halt aus wie ein Foto und nicht mehr wie irgendein seltsamer, überbelichteter Blob an Zeug. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was jetzt Adobe bei Indigo macht. Also die machen auch schon nur so eine Begleichzahl, aber die versuchen zum Beispiel auch, also es ist nicht so, dass die den Kontrast irgendwie super hochschrauben, aber die versuchen, man hat auch das Gefühl, die versuchen diese Tendenz, dass Bilder so flächig bis gleichmäßig belichtet und dann teilweise so überbelichtet wirken, so einen komischen Smartphone-Look, den irgendwie rauszunehmen. Also da auch wieder ein bisschen den Mut zu haben, dass das Foto auch so ein bisschen dunklere Elemente haben kann und das vielleicht auch was absaufen kann in dem Foto. Und natürlich versuchen sie dann irgendwie das Rauschen rauszubekommen. Und ja, da weiß ich noch nicht so recht, ob das dann jetzt irgendwie, wie gut das am Schluss wird. Sie versprechen zum Beispiel auch, dass sie am digitalen Zoom ein bisschen aus dem mehr rausholen können, als das iPhone selbst zum Beispiel aus dem digitalen Zoom rausholt, weil da bricht es ja echt sehr schnell, wenn du anfängst, über die festen Stufen von deinen drei Brennweiten hinauszugehen. Ich finde es spannend. Also für mich ist es die interessanteste Kamera-App, die ich jetzt seit langem gesehen habe. Ich bin mit der Haylight, werde ich nicht richtig warm. Also ich versuche es immer wieder und ich kann mich da, am Schluss kann ich mich nicht, also es nervt mich, irgendwas nervt mich und dann auch diese Project Zero-Ansatz oder wie sie das genannt haben, fand ich lustig, aber es ist halt auch, ich meine, da fällt dann nochmal was anderes aus und ich fange nicht an, die Mühe habe ich einfach keine Lust mehr, also ich habe wirklich keine Lust mehr, die Mühe zu machen, Fotos ernsthaft nachzubearbeiten. Also das kann ich mir dann auch selbst vorwerfen. Dann vielleicht sollte ich mich auch mal einfach hinsetzen in Ruhe und in Lightroom rumklicken und vielleicht da wieder Freude dran zu entwickeln, Freude dran zu entwickeln, die Fotos zu entwickeln. Aber das ist bei mir irgendwie völlig verloren gegangen.
Ja, nee, mache ich auch nicht mehr. Ich nehme auch keine große Kamera mehr mit, wenn ich irgendwo hinfahre oder sowas. Das ist leider vorbei. Andererseits ist es sehr toll, diese Kamera nicht mehr rumschleppen zu müssen. Das ist das Ding so. Und die Möglichkeiten, das ist halt das Problem, was Apple hat, dass die Kamera ist halt auch so ein Riesenverkaufsargument und da können sie an der App nicht so viel machen. Deswegen ist jetzt auch im Herbst, wenn sie die Kamera-App so ein bisschen sichtbar verändern, wahrscheinlich das Geschrei bei normalen Leuten recht groß.
Ja, mal sehen. Ich finde, das ist immer schwierig, bei sowas abzuschätzen, wie groß dann das Geschrei wird. Manchmal ist es dann riesig und viel größer und die neue Kamera-App ist schon ist nicht wirklich eine Umstellung, aber sie ist schon sehr anders natürlich, als sie bis jetzt war.
Ja, aber es ist auf jeden Fall mal wert, solange das Ding hier in Beta ist, mal anzuschauen und mal ein bisschen zu gucken, was da noch aus der Kamera rausgeht. Und wenn du auch mal nur Shutter und ISO von Hand einstellst, um mal zu sehen, wie das wirkt. Weil da ist auch die iPhone-Standard-Einstellung ist so Hauptsache bunt. Ja? Und vielleicht ist es halt einfach nicht.
Ja.
Und dann kannst du da mal was ausprobieren. Gut.
Ja. Ich bin ein bisschen wütend, weil es ja offensichtlich die Leute, die Pixel-Kamera gebaut haben. Und es ist iOS-only momentan. Mal gucken.
Mhm. Ja, ja, und da war, also sie haben da sehr interessante Leute irgendwie kombiniert, ja, in die da dieser App arbeiten. Also das ist schon hochgradig spannend. Ja.
Der Pixel-Professor, der ist nicht mehr bei Google, oder? Da gibt's so, es gab von so einem Professor-Dude, gab es mal so ein paar Talks über die, wie digitale Fotos funktionieren, und der war zufällig eben auch beim Google-Team dabei. Ah, ja. Mhm. Das war, vielleicht finde ich das auch nochmal, ob ich das Video finde. Da war auch so eine ganze Reihe von Vorlesungen, wie Kameras funktionieren, was immer auch interessant ist.
Ja, das ist ja geil.
Ja, okay, gut. Linke ich mal, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Grüße zu Alex nach Midsommarland. Er hat ja vorher irgendwas getwittert, also steht noch.
Wer weiß, vielleicht irgendein Bot.
Guten Abend, gute Nacht.
Auf Wiedersehen.